Alter Felix, ich habe letztens so einen ultra guten Film gesehen, das war krass.
Was für einen?
Das war so ein Mann, der konnte ultra gut mit Waffen umgehen. Ich weiß nicht, wo er es gelernt hat, aber der war bestimmt Amerikaner, der war wahnsinnig gut. Und, okay. Und das Ding war, das war so ein bisschen wie bei Super Mario so, irgendwie seine Freundin wurde gekidnappt. Und ja. Er hat halt alles unternommen, damit er sie wiederbekommt. Und das, Alter, das war der beste Plot aller Zeiten.
Ah, glaube ich, hört sich echt gut
an. Der hat so viele Menschen umgebracht, aber ich habe den Namen leider vergessen. Ich komme nicht drauf.
Aber wenn ihr wissen wollt, was für ein Film das war, dann hört doch einfach weiter hier beim Dorfkino-Podcast mit mir, dem Felix. Und neben mir sitzt der liebe
Tim, der den Film gesehen hat.
Nice. Bim. Und da sind wir wieder. Und wenn ihr uns noch nie zugehört habt, dann sind wir erstmal froh, dass ihr jetzt hier seid. Und erkläre euch mal ganz kurz, wie das so bei uns abläuft. Am Anfang reden wir über aktuelle Trailer, die zwischen dem letzten Podcast und jetzt eben rausgekommen sind. Und dann über was wir gesehen haben. Und am Ende gibt es eine ganz, ganz tolle, mysteriöse Kategorie namens Much Wow, Such Crap, wo wir über High- und Lowlights aus der Filmwelt reden, die wir auch in letzter Zeit gesehen haben. Aber fangen wir doch gleich mal an mit den Trailern. Das darfst du übernehmen, lieber Tim.
Beginnend mit Deepwater Horizon, einem neuen Film mit Mark Wahlberg, haben wir den Trailer 2 gesehen, der ein wenig anmutet wie die Anfangsszenen von Man of Steel, nur ohne Superman.
Ja, worum geht's denn überhaupt?
Also es geht um die... Das ist eine Ölbohrinsel, Deepwater Horizon, die durch einen technischen Fehler in Flammen aufgeht. Und das wird sozusagen über zwei Geschichten erzählt. Einmal über die Geschichte des Protagonisten, gespielt von Mark Wahlberg, der halt auf dieser Bohrinsel arbeitet. Und
seiner Frau. Werden,
ja, genau. Und die skypen halt und irgendwie...
Sie ist halt zu Hause
und macht genau,
sich Sorgen. Das ist Kate Hudson.
Genau, dann macht's bumm und die Bohrinsel fliegt in die Luft und er rettet ganz viele Menschen.
Höchstwahrscheinlich.
Denke ich jetzt, ja, wahrscheinlich.
Und Kurt Russell spielt auch mit.
Du müsstest mal so einen Actionfilm machen, wo der Protagonist ultra der Arsch ist und einfach alle in den Abgrund stürzt, nur um selbst zu überleben.
Einfach sterben lässt.
Ja, auch wenn er ihnen helfen könnte, so. Ah, ja, ist
ein so einen Schubser geben.
Ja, so stell dir vor, so Titanic, so Schiff geht unter, Schiff füllt sich mit Wasser, die Gänge fluten sich so langsam und er schließt noch ab.
Nee, er nimmt noch so Eimer, um noch mehr Wasser reinzuschauen.
Ja, oder geht er durch und dann ist es aber der falsche Weg, dann schließt er ab, grinst, schluckt den Schlüssel und rennt weg.
Wenn er abgeschlossen hat, braucht er den Schlüssel nicht zu schlucken. Also sie kommen ja eh nicht durch.
Nenn dir aus die Geste. Nee, warte, er zerbricht den Schlüssel, weil er so schwer zu schlucken ist. So, okay. Ha, ihr kommt wirklich nicht mehr raus. Aber um sicherzustellen, dass ihr nicht mehr rauskommt, weil ihr in 2 Minuten erfroren seid, schlucke ich jetzt den Schlüssel.
Okay.
Hört sich das mit Magnesium dann für die Muskelentspannung, weil das ist ziemlich anstrengend, rumzurennen.
Wow. Kommen wir doch mal zum nächsten Film. Das ist ein Tim Burton-Film.
Die Insel der besoffenen Kinder.
Ja, im Original heißt er die Insel der besonderen Kinder. Und wir haben hier verschiedenste Kinder, deren Namen ich nicht kenne.
Wow.
Eva Green und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen und kommt im November in die deutschen Kinos. Ja, es geht darum, dass es einen Protagonisten namens Jack gibt und der ist irgendwie besonders und wird von einem besonderen Mädchen in ein besonderes Haus geführt, das geführt wird von Eva Green, die eben auf diese ganz besonderen Kinder aufpasst und ja, die leben dort und werden aber angegriffen von den Hollows, einer davon mitgespielt von Samuel L. Jackson, die selten doof aussehen. Der Rest sieht sehr Tim Burton-mäßig aus.
Und Scheiß, er hat mich so an den einen Typen ganz am Anfang aus erinnert.
Ja.
Wie hieß denn nochmal der Star Wars Abklatsch von Marvel?
Ich habe keine Guardians of the Galaxy. Nein.
Guardians of the Galaxy. Doch ganz am Anfang gibt's auch die Szene, wo er diesen Orb nimmt und
ja, ich weiß, wen du.
Und dann kommen doch auch diese komischen Schwarzen mit diesen Laserkanonen, die so super stark sind. Die sehen genauso aus, nur dass sie keine weißen Haare haben, nur weiße Augen.
Naja, das stimmt.
Wer bist du? Ich bin Star-Lord. Kenne ich nicht. So ungefähr.
Ja, sieht dem schon ähnlich.
Ja, so ähnlich.
Aber der Rest sieht sehr Tim Burton-mäßig und mysteriös, leicht gruselig immer aus.
Ich dachte am Anfang, es wäre noch so ein dritter Alice im Wunderland-Film so.
Habe ich auch erst gedacht.
Aber es sieht auf jeden Fall sehr,
sehr
gut aus.
Ich finde die Musik sehr passend.
Ja,
das sehr, ist schön. Sehr, sehr gute Musik. Dann haben wir einen Trailer zu Jack Reacher 2. Der erste Teil mit Tom Cruise als Jack Reacher war anscheinend doch recht erfolgreich. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil. Und ja, der Trailer ist, also Jack Reacher ist halt einfach pure Action, das wird es auch im zweiten Teil sein, aber der Trailer hat eine sehr coole Szene.
Ja.
Bisschen schade, dass die jetzt schon dem Film vorweggenommen wird, trotzdem würde ich sagen.
Das ist ziemlich ungewöhnlich, dass die besten Szenen vorweggenommen sind.
Ja, hat man sonst nie.
Sehr selten. Also vor allem bei Bad Grandpa. Alter, da hat der Film aber nochmal losgelegt.
Oh, da das hoffe ich ja ehrlich gesagt bei Bad Moms. Weil ist ja oft bei Comedy-Trailern, wie du gerade schon sarkastisch angemerkt hast, dass die besten Szenen im Trailer sind. Das war jetzt bei Bad Moms nicht so, finde ich, weil der Trailer war jetzt nicht so
witzig. Der Trailer war schon... Also meistens ist die Prämisse dahinter so, wir machen den Trailer so schlecht wie möglich, dann denken die Leute, der Film muss so unglaublich gut sein, weil wir nur den Bodensatz unserer Witze genommen haben. Eben. Komm, lass da reingehen.
Das ist die Hoffnung.
Ja.
Ist ein Film mit Mila Kunis, Kristen Bell und. Und es geht eben um Mütter und Mila Kunis versucht so die perfekte Mutter zu sein und irgendwann so, fuck it.
Ja, sie haben es halt satt, immer Erwartungen zu erfüllen und deswegen...
Saufen sie jetzt und werden Bad Moms.
Genau, und danach kommt Hangover.
Nimmst du es Mila Kunis ab in diesem Film, dass sie schon einen 10-jährigen Sohn und eine 7-jährige Tochter hat?
Nein.
Sie sieht einfach nicht so aus, vielleicht nicht das beste Casting. Man hätte die Kinder ja auch jünger machen können. Obwohl dann das Schulszenario nicht gepasst hätte. Naja,
so ein Kindergarten-Szenario, so eine saufende Mom, so, ich hasse Kinder, Alter, bam, lass mal pumpen gehen.
Kommt jedenfalls Ende
September. Nimm den Schnuller aus dem Mund, du Spast!
Sind das noch Fetzen aus deiner Kindheit, die da gerade durchkommen?
Ich hatte nie einen Schnuller.
Oh, okay. Weiter geht es mit Sully. Ja, der Film zur Landung auf dem Hudson River. Also wer das nicht mitbekommen hat, der hat verschlafen.
Oder noch nicht gelebt, aber ich glaube nicht, dass so junge Leute hier zuhören.
Das wäre gut. Ich glaube, das wären einfach auch die besten Kinder der Welt. Wenn du denen einfach schon als Babys unseren Podcast hören lässt, dann werden
die... ganz viele Schimpfwörter.
Und im Kindergarten sind die dann halt Elite.
Ja.
Also die haben auch schon ultra gutes Filmwissen.
Die können besser Englisch als andere.
Ja, und...
Wir vermitteln englisches Wissen, ohne Englisch zu sprechen. So gut sind wir da
drin. Wir sind perfekt. Wie wir Trailer aussprechen, das ist 10 von 11.
Trailer, Sully Trailer.
Ja. Jedenfalls, Sully ist mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Worum es geht, habe ich gerade eben schon gesagt. Ja, ist jetzt nicht
ein wirklich besonders. Ein toller Dokumentarfilm. Also, die Geschichte wird neu erlebt.
Was da vielleicht schon eher besonders ist, ist La La Land. Ein Film vom Whiplash-Regisseur... mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen, was man im Trailer gesehen hat. Das hat man nicht gesehen, aber er spielt anscheinend auch mit. Kommt Anfang Dezember und der Trailer ist sehr atmosphärisch und hat sehr schöne Farben. Ich würde sagen, wüsste ich nicht, dass es vom Typen gemacht ist, der auch Whiplash gemacht hat, hätte mich der Trailer jetzt nicht so abgeholt. Aber da ich Whiplash so super fand, bin ich sehr gespannt auf diesen Film und ich finde auch Emma Stone einfach toll. Also Emma Stone ist ganz, ganz, ganz toll. Muss ich, wow.
Die ist so toll.
Ja, was vielleicht nicht ganz so toll ist, da würde ich jetzt gerne deine Meinung zu hören, ist zu Chick. Ein Film von Fatih Akin, ein doch recht bekannter deutscher Regisseur mittlerweile.
Ist das schon Vater? Alle Kinder nennen ihn Fatih.
Mhm. Wow. ja, ist ein Film über einen Jungen, der einen anderen Jungen in der Schule trifft und die machen einen Roadtrip. Und erleben sozusagen...
Und sind 14.
Ja, dass das jugendlich und erwachsen
und es werden ist und so sein. Eine Flüchtlingsthematik mit drin.
Nee, ich
naja, glaub, doch, der war ultra der Penner und war aus der Mongolei.
Ja, aber das Buch ist von Anfang der 2000er, da war das ja noch nicht so ein Thema.
Natürlich.
Immer.
Ja.
Jedenfalls,
Flüchtlinge sind schon immer aktuell gewesen.
Das Buch war sehr erfolgreich und ob der Film das auch wird, werden wir wohl in Zukunft sehen. Nämlich ab dem 15. September ist er in den deutschen Kinos zu sehen.
Ja.
War irgendein Trailer dabei, der dich irgendwie umgehauen hat oder interessiert hat?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also Deepwater Horizon wegen den Bildern, die gezeigt werden. Das ist schön unangenehm.
Finde ich auch immer gut, Bilder. Bilder in Trailern gefallen mir.
Sorry. Ja, wie die Mona Lisa, brennend und trinkend.
Es tut mir leid.
Nee, das Ding ist, das fand ich ganz cool. Es waren halt so Szenen, wo du halt, es klingt jetzt dumm, aber du siehst halt so die Unterwasserwelt einer Bohrinsel. Mhm. Also es ist dunkel, es ist kalt und es ist dreckig dort. Also
ich weiß nicht, wie mein Zimmer.
Feucht.
Das hast du jetzt gesagt.
Ziemlich ölig. der schöne Konterpart dazu ist dann halt eine brennende, also unten das Wasser und oben das Feuer. Ich fand es optisch ganz schön.
Ja.
Und La La Land hatte irgendwie, ich weiß es nicht, also es wird nichts erzählt, es wird nur Musik gespielt mit einem Menschen, der sehr gut pfeifen kann.
Mhm.
Ja.
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall La La Land aufgrund des Regisseurs und ich fand die Insel der besonderen Kinder auch besonders
interessant. Aber da waren das nur diese Effekte, die visuellen Effekte, die so im kleinen Rahmen spielen. Also,
ich finde aber auch die Idee
dahinter. Weil zum Beispiel ganz am Ende, ja, aber ganz am Ende siehst du, ja, ich meine es nur vom optischen her, weil ganz am Ende siehst du so eine Szene, das ist wie so eine wieder neu aufgebaute Titanic, die aus dem Wasser kommt und das sah halt irgendwie schon wieder scheiße aus.
Ja, aber ich bin mal gespannt drauf. Tim Burton hat ja mal so einen ganz eigenen Flair. Mhm. Ja, das war's erstmal mit den Trailern. Machen wir weiter mit, was wir gesehen haben. Da darf ich jetzt mal anfangen. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und sag, dass ich das darf. Und zwar habe ich gesehen 22 Jump Street. Ja, das ist die Fortsetzung zu 21 Jump Street.
Den ich gesehen habe, aber nicht aufgeschrieben habe, weil...
Hast du den 22 oder 21 gesehen? Dann kann ich ja erstmal ganz kurz über 21 reden und zusammen können wir das machen und dann rede ich über 22. 21 Jump Street ist ein Film mit Channing Tatum und Jonah Hill. Das sind beide Undercover Cops.
Ice Cube.
Und Ice Cube, darf man nicht vergessen.
Der zweite auch dabei ist.
Ja.
Aber da schon wesentlich mehr zu tun hat als im ersten.
Ja, kann man so zusammenfassen. Jedenfalls sind sie Undercover Cops und müssen jetzt an die High School. Nämlich ihr Undercover-Ort ist die 21 Jump Street und sie müssen an die Highschool und einen Drogendealer auffliegen lassen. Ja, das ist recht witzig und der erste Film macht Spaß, kann man so zusammenfassen. Ja. Jetzt zum zweiten Film. Ich finde, der hat nämlich ein paar interessante Aspekte. Ich habe im Pixel-Stammtisch-Podcast schon drüber geredet, das ist ein Gaming-Podcast von mir und zwei anderen Freunden und da hatte ihn ein Kumpel nämlich auch gesehen und hat gesagt, er musste bei der Hälfte ausmachen, er konnte es nicht ertragen. Denn 22 Jump Street ist ja, denkt man sich, okay, wieder das Gleiche. Ja, sie müssen wieder einen Drogendealer finden.
Diesmal ist es halt das College und nicht die Highschool.
Genau. So, allerdings, die erste Hälfte ist sehr mit sehr durchwachsenen Witzen durchwachsen. Aber ab der Hälfte nehmen sie dieses, okay, das ist eigentlich das gleiche Szenario nochmal, so schön auf die Schippe, dass es richtig Spaß macht. Und das Finale ist eine einzige selbstironische Inszenierung des Ganzen, die sehr schön anzusehen ist. Und um das mal ein bisschen klarer zu machen, das Beste ist, ich kann euch sagen, es wird keine weitere Fortsetzung geben, nicht nach diesem Abspann. Das war, glaube ich, mit der beste Abspann, den ich je gesehen habe. Der Film ist vorbei und dann fängt so ein ganz kurzer Clip an und dann kommt so eine Szene, ja, 23 Jump Street, ihr seid jetzt Medizinstudenten. Und dann so, ah, jetzt seid ihr irgendwie Fahrschullehrer, 24 Jump Street. Jetzt seid ihr Spieleentwickler, 25 Jump Street. Und dann kam auch so eine, dass sie in der Videospielwelt waren und so weiter. Und es war immer weiter, irgendwie bis 40 Jump Street, immer nur so ganz kurze Clips. Aber da halt einfach so dieses ad absurdum geführt, dass wir halt einfach immer das Gleiche nochmal machen. Aber mit ziemlich vielen coolen Szenarien, aber halt so, dass man merkt, okay, die wollen jetzt keinen weiteren Film machen. Sie haben das selber auf die Schippe genommen. Das hat jetzt in diesem Film gut funktioniert, würde aber wahrscheinlich weiter nicht nochmal funktionieren, obwohl der auch recht erfolgreich war. Fand ich aufgrund dessen auch recht witzig, ähnlich witzig wie den ersten Teil. Aber man muss dazu sagen, die erste Hälfte ist nicht ganz so gut gelungen. Dafür ist die zweite Hälfte umso besser. Das war meine Meinung zu 22 Jump Street. Fangen wir doch mal bei dir an mit Equilibrium. Ein sehr schöner Name für einen Film. Worum geht's denn?
Hast du ihn gesehen?
Nee, ich kenne ihn nicht. Also ich kenne den Namen, ich habe schon davon gehört. Und weiß dank IMDb jetzt auch, dass der Christian Bale mitspielt.
Mhm. Ja, ich habe ihn unter anderem auch deswegen gesehen. Und ich fand es sehr lustig. Das hat einen der besten Overkills, die ich je gesehen habe. Das ist super krass. Sean Bean sitzt in so einer Kathedrale. Ich erzähle gleich, worum es geht. Keine, ja. Keine Angst. Sean Bean sitzt in so einer Kathedrale und hat halt eine Todsünde dieser Situation halt begangen. Und Christian Bale als kaltblütiger Assassin im Endeffekt steht halt vor ihm und kündigt ihm schon an, dass er ihn jetzt umbringen wird. Und man sieht ihn so ich weiß nicht, nennt sich das Wide Shot, wenn du relativ viel siehst und die beiden Personen sind im Zentrum des Bildes.
Hört sich plausibel an.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ihr Scheiß drauf. So. Und er sitzt halt, steht halt da und du siehst so, wie in typischer Western-Manier, so wie er so die Waffe rausholt und dann auf ihn zeigt. Und ihm durch ein Buch in den Kopf schießt und ihn fetzt einfach mega in die Bank von dieser Kathedrale rein. Also die Sitzbänken vorne halt so und ihn batzt halt um und diese Papierfetzen fliegen halt rum. Und er steckt so die Waffe ein und geht einfach raus. Und das ist halt sein langjähriger Partner gewesen.
Mhm.
Und es ist so, oh damn.
Andere Frage, hast du gerade extremst gespoilert?
Nee, das ist, Nee,
natürlich. Okay, dann ist ja gut.
Wäre ziemlich dumm gewesen so. Ja, ich habe euch gerade das Ende erzählt, ups. Nee, also es geht darum, die Menschheit hat sozusagen ihrer Meinung nach die neue Stufe der Evolution erreicht und hat alle Emotionen ausgeblendet.
Okay.
Und zwar gibt es ein Medikament, was im Prinzip alle Emotionen tötet und jeder, der Emotionen hat, ist ein Sünder und die Leute, die keine Emotionen haben, die können in einer Institution arbeiten und können so eine Art Priester werden. Und er ist halt einer dieser Priester. Mhm. Ich habe den genauen Namen jetzt vergessen. Es gab einen bestimmten Begriff dafür und der Job dieser Leute ist es halt, Leute, die Emotionen haben, umzubringen. Und zu verbrennen, was eigentlich total krank ist. Und das Ding ist halt, dass es eine Untergrundorganisation gibt, die natürlich sozusagen an den Gefühlen festhalten will, einfach weil es ein schöneres Leben ist. Mhm. Der einzige Vorteil, den diese Gefühlslosigkeit hat, ist, dass es keine, in dem Sinne, Kriege mehr gab. Okay. Der einzige Krieg...
Ja, weil es keine Emotionen mehr gab,
genau, die sich gegenseitig aufwiegen. Genau, und es ist im Prinzip eine große Einheit geworden, nur ist halt alles grau und die Kinder überwachen die Eltern und die Eltern überwachen andere Leute und du musst halt diese Regeln befolgen und wenn du es nicht tust, wirst du halt exekutiert. Und
hat sich sehr interessant an auf jeden Fall.
Man lernt nach diesem Film den Wert von Gefühlen zu schätzen.
Das ist wirklich, das ist doch immer schön.
Ja, also es ist ein echt cooler Film.
Ja.
Und, er ist am Anfang überraschend kaltblütig und Christian Bale spielt super. Der hat nämlich dieses Cold-Blooded.
Ich wollte gerade sagen, so. Das ist ja schon dieses, ich sehe gerade so ein Vorschaubild, wo er eben so schaut und diesen Blick ist so sein American Psycho-Blick, der ähnlich.
Ja, er hat halt ein sehr kantiges Gesicht und ein sehr ähnliches Gesicht und du siehst halt keine Emotionen dann und er zuckt nicht mit einem Muskel, das ist irre. Du siehst halt einfach nur sein Gesicht, wie er einfach einen anstarrt und ihn dann einfach hardcore in den Kopf schießt, so.
Immer gut, Sachen zu zeigen in einem Audio-Podcast.
Nee, aber das ist doch auch so, wenn Leute Synchronsprecher sind. Die stehen ja nicht nur da und dann so, oh ja, das ist wirklich.
Nee, ich meine, aber du hast gerade einfach gezeigt mit deiner Hand, wie du jemanden erschießt und hast dann Plop gemacht. Die Leute haben aber nur dieses Plop gehört.
Ja, aber die Leute können sich bestimmt vorstellen, dass er jetzt.
Dass du das gerade
gemacht hast. Ja, aber nee, wenn du was erzählst, ist es ja doch so, dass du im Prinzip ein Bild in die Köpfe der Leute pflanzt. Und wenn sie sich jetzt vorstellen, dass gerade irgendwas passiert, und ich rede gerade von jemandem, der jemanden erschießt.
Das Problem war nur, dass du gerade dabei also geschossen hast, still warst.
Nein, ich hab doch Plopp gemacht.
Ja, danach. Ist jetzt auch egal. Weiter geht's mit Luther. Da habe ich Staffel 3 gesehen.
Grundsatzdiskussion mit Felix.
Immer schön.
Man hat nicht gesehen, dass du Plopp gemacht hast. In einem Audio-Podcast. Du Arsch.
Ich werf dich jetzt raus. Feld. So, bis Folge 17 war es okay, dann kam die Aktion, weg.
Und er hat so plopp gemacht. So, wir sind keine Freunde mehr.
Nee, that's it. Also, ich habe Staffel 3 von Luther gesehen. Luther ist eine britische Krimiserie, eine eigentlich Polizeiserie, recht klassische Polizeiserie mit Idris Elba in der Hauptrolle als eben John Luther. Und erstmal nochmal vorab, Idris Elba, ich würde mich so freuen, wenn er der nächste Bond ist. Scheiß drauf, dass Bond weiß ist normalerweise. Idris Elba ist, der kann eine Sache, die sehr wenige Schauspieler können. Er kann extrem gut Emotionen spielen und trotzdem extrem krass Badass sein. Und das aber in so schnellen Wechseln, die aber nicht lächerlich wirken, das ist sehr, sehr hohe Kunst. Es ist wirklich genial. So, in dieser Serie geht es eben um ihn, John Luther, und man denkt am Anfang, es ist so A Case a Week. Hatte ich auch schon mal drüber geredet, nämlich letztes Mal, da hatte ich die ersten beiden Staffeln gesehen, jetzt habe ich Staffel 3 gesehen. Staffel 4 läuft gerade im Fernsehen, sogar ich glaube bei ZDF Neo, aber wäre ganz gut, wenn ihr die ersten Folgen auch seht. Staffel 1 bis 3 gibt es bei Netflix, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist eine sehr, sehr gute Krimiserie und das sind Kriminalfälle, die ihr so noch nicht gesehen habt. Und jetzt nicht irgendwie mit Aliens und sowas, sondern einfach sehr interessante Sachen, die ich so einfach noch nicht gesehen habe. Und mal frische Sachen im Kriminalbereich sind sehr, sehr angenehm. Luther, eine sehr, sehr gute Serie von BBC. Ich bin ja eh Freund von BBC-Serien und das setzt sich hier so fort.
BBC. Ich muss nur sagen, das Serienposter sieht ein bisschen komisch aus. Es sieht so aus, als würde nach außen schielen.
Ja, der Serienposter ist nicht so
gelungen. Ihr müsst mal auf IMDb gehen und einfach Luther eingeben. Da seht ihr Idris Elba, wie er sich so irgendwie diese klassische Denkerpose macht.
Mhm.
Und sich irgendwie am Finger riecht, keine Ahnung, und dabei das mal außen schielt.
So das macht man immer bei der Denkerpose. habe ich immer gefragt, warum die Hand am Mund, aber man riecht am Finger. Jetzt weiß ich's. Danke, Tim.
Ah, gut. Genau, so der Wiki-Moment so. Mhm.
Oder man nennt ihn auch den Koks-Moment. So, du hast als nächstes gesehen Warcraft, The Beginning. Über den hatte ich auch schon gesprochen. Jetzt würde ich gerne deine Meinung dazu hören.
The Beginning, ist das jetzt der denglische Titel?
Ne, ich wollte noch...
Der deutsche Titel, den du auf Englisch ausgesprochen hast, ja, aber dann deutsches Wort... Genau, The Beginning. Ja, da haben wir doch letztens mal drüber geredet.
Ja, weil ich den gesehen habe, aber da hattest du ihn auch, glaube ich, noch nicht gesehen.
Ja.
Wie findest du ihn denn?
Also, am Anfang... bin ich immer davon aus... Stopp.
Was Stopp. Ein Satz.
So. Also, aber der jetzt, kennt ihr das Video von diesem kleinen Jungen, der gerade irgendwie ein Interview hat und dann so, get must have, be not... so 5 Minuten verhaspelt, aber keine Miene verzieht und am Ende so, this is not good. So, und am Ende macht der Satz dann wieder Sinn, aber nur die letzten 3 Worte so. Also, get not, must not have, be, but not, so gut.
Okay.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Film nur Warcraft heißt. Ich habe den deutschen Titel verdrängt und erfolgreich, nicht bewusst, aber ich wollte nicht wahrhaben, dass es einen deutschen Titel gibt, der auf Englisch ist und im Prinzip schon ein bisschen spoilert. Denn ich bin davon ausgegangen, dass Warcraft ein alleinstehender Film ist, der eine Geschichte erzählt, so... Das Ding ist nur, der deutsche Titel erzählt ja schon, dass es nur der Anfang ist. So. Mm. Lässt darauf fließen, dass es einen zweiten Teil geben wird. Und wahrscheinlich auch einen dritten Teil.
Ich kann dir aber auch genau sagen, warum sie das so gemacht haben. Weil bei Start noch nicht feststand, ob es einen zweiten Teil geben wird. Sie haben es bei diesem Film abhängig von den Einspielergebnissen gemacht. Und es wird wahrscheinlich einen zweiten Teil geben, aber nicht aufgrund der Einspielergebnisse in USA, Europa, Antarktis, halt so die normalen Sachen, sondern aufgrund von China. Also ich glaube, der halt weltweit, wenn ich, kann ich jetzt nachschauen, sowas geht ja dank dem tollen Internet, der hatte 160 Millionen Budget und hat in den USA bis zum 15. Juli, also bis zur letzten Woche, nur 46 Millionen eingespielt. Das ist auf keinen Fall gut. Allerdings hat er allein
in... Weil das war ein unglaublicher Hype um diesen Film.
Allerdings hat er in China 300 Millionen eingespielt.
Oh.
Also China hat einfach all das, was er weltweit eingespielt hat, nochmal übertroffen. Und deswegen wird es wahrscheinlich einen zweiten Teil geben. Nur mal hier so als cooler Trivia-Fact nebenbei. Du darfst weitermachen.
Ja. Also in dem 1-Minuten-Video von dir, was wir auch gerne noch verlinken können, was echt gut ist.
Dankeschön.
Hast du die Story schon zusammengefasst, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Was ich toll fand an dem Film, waren die visuellen Effekte. Der sah super, super, super gut aus. Die Story war erwarteterweise ein kleines bisschen flach. Mhm. Aber es ging, also es hatte schon ein paar coole, ja, ich wollte gerade sagen, ein paar coole Plotholes. Das ist das falsche Wort dafür.
Nice.
Ein paar gute Twists, war schon sehr, sehr gut. Travis Fimmel spielt ein richtig krasses Arschloch, finde ich. Er ist super unsympathisch, obwohl er der Held sein soll.
Ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht so unsympathisch. Ja. Es war jetzt nicht so, wow, dass der super geile Typ ist.
Er will seinen besten Freund vor allen Königen ermorden, nur weil der halt irgendwas Doofes gemacht hat. So. Und er, ich weiß es nicht. Ein paar Entscheidungen im Film konnte ich nicht nachvollziehen. Ich habe sie aber jetzt auch schon wieder vergessen. Mir ist nur aufgefallen, dass es da was gab. Und das habe ich mir gemerkt. Was es genau war, weiß ich nicht mehr genau. Aber das Ding war halt, ich bin davon ausgegangen, dass es halt ein alleinstehender Film ist und ich habe nicht erwartet, dass danach sozusagen wie so ein Cliffhanger kommt.
Mhm. Und ich dachte auch sagen, der ist nicht allzu groß.
Nee.
Also er könnte auch allein.
Man weiß schon, was in den nächsten Filmen passieren wird, zum Beispiel, dass
Thrall erscheinen wird.
Das meine ich nicht.
Nee, okay.
Ich meinte
das andere.
Oh, wie heißt der Typ denn, den Travis Fimmel spielt?
Das ist das Problem, das ist alles...
Die Namen kannst du dir nicht merken einfach,
Das ist alles etwas belanglos, also weil es einfach auch so mit
Charakteren geflutet wird. Ja, vor allem, es wird super selten gesagt, so die Namen werden nicht gesagt.
Mhm.
Und die Namen sind zum Teil so komisch und klingen so ähnlich, dass du dann denkst, ach komm, nee, das muss ich mir jetzt echt nicht merken. Du erkennst es ja am Visuellen und du erkennst ja die Rolle. Aber es ist halt blöd, wenn man darüber erzählen will, wenn man es sich nicht merken kann. Auf jeden Fall, der Mensch und die Ork, halb Mischlingsfrau,
ja,
die werden irgendwann zusammenkommen. Aber ich hatte erwartet, dass es in diesem Film kommt.
Ja, es war ja schon kurz davor.
Ja, ja. Aber was ich ganz cool fand, war, dass es am Ende nicht aufgelöst wurde, dass, also er ist immer noch, er fühlt sich immer noch betrogen von ihr am Ende des Films. Das fand ich ganz schön.
Ja, ja.
Spoiler!
Schön, das immer danach zu sagen. Das sollten wir immer so machen. Ja. So, dann habe ich noch gesehen Doctor Who Staffel 9 und ja, ich weiß, Schande über mein Haupt. Ich als großer Doctor Who-Fan hatte Staffel 9 noch nicht gesehen. Das Problem war einfach,
dass... Hast du alle Staffeln bisher gesehen?
Ja, also alle 9. Also alle ab 2005 habe ich gesehen. Das sind jetzt...
Noch welche?
Es gibt seit 1963 Staffeln, ja. Doctor Who ist über 50 Jahre alt. Ist die älteste laufende Serie der Welt.
Erzähl mal, worum es da geht.
Also in Doctor Who geht es ganz basic-mäßig darum, es gibt eben den Doktor und man weiß seinen Namen nicht. Deswegen ist auch immer so dieses Doctor Who.
Mhm.
Und er heißt auch eben, wird auch nur Doktor genannt. Und es ist so, er hat eine Zeitmaschine, aber es ist nicht nur Zeit, es ist auch Zeit- und Ortmaschine.
Das ist die blaue Telefonzelle.
Genau, das ist keine Telefonzelle, das ist eine Polizeibox. Die gab es in den 1950er Jahren. Da konntest du reingehen und die Polizei rufen. Die waren an öffentlichen Orten aufgestellt und wenn da irgendwas passiert ist, bist du rein und da konntest du halt nur die Polizei mit anrufen.
Das ist eigentlich total unnötig.
Ja, deswegen gibt es sie auch nicht mehr. jedenfalls, das ist es. Aber
sie schärfer so eine Lieferheld-Box.
Nice. Obwohl, das ist ja immer ein Handy.
Aber es wird auch nur dahin geliefert. Das ist total unnötig.
Jedenfalls ist es, und der Clou ist eben, es sieht aus wie eine Telefonzelle in Blau und so weiter. Und die ist halt, it's bigger on the inside. Also es ist halt innen einfach groß, so raumschiffmäßig, und aber von außen halt einfach diese Telefonzelle. Und damit kann er eben in Zeit und Raum reisen. Und er hat dabei immer eine Begleiterin. Und... die Companion.
Ist es wichtig, dass es eine Frau ist?
Es ist so, es war auch schon so, dass eine Frau und ein Mann dabei waren oder ein, zwei Folgen nur ein Mann, aber eigentlich ist es immer eine Companion. Er hat auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, damit ich sag's jetzt mal einfach als Spoiler, er hat auch nie was mit denen. Also es ist immer eine sehr tiefe Verbundenheit, aber es ist nie so eine Liebes-Liebes-Story zwischen denen, was echt angenehm ist. Jedenfalls reist er dann halt mit denen in Zeit und Raum hin und her und dann passieren natürlich die verrücktesten Geschichten, weil sie sich halt eigentlich alles ausdenken können. Allerdings gibt es da, es gibt eher so Erzfeinde, die immer wieder auftauchen, das sind die Daleks oder die Cybermen, und es gibt wirklich ein paar sehr, sehr gute Zeit-Raum-Geschichten, und ich liebe allgemein schon so Zeitreisen, und Doctor Who ist da halt einfach so das Ding. Ist auch wieder eine britische Serie. Ich schaue sie sogar, habe sie komplett auf Englisch schon durchgeschaut. Sehr angenehm. Und der Clou ist halt, wenn der Doktor stirbt, dann regeneriert er sich. Also weil der Doktor ist
immer der Schauspieler, oder?
Genau, der Doktor ist nämlich ein Timelord, er ist kein Mensch. Die haben halt zwei Herzen und sie können sich regenerieren, wenn sie sterben. Und dann wechselt der Schauspieler. Also am Anfang...
Dann kommt der neue Doktor.
Genau, und es gibt jetzt mittlerweile 12 Doktoren, also der aktuellste ist der 12. Mein Lieblingsdoktor ist zum Beispiel der 11. Und der aktuellste war in Staffel 8 neu. Da hat er mir zum Beispiel nicht so gefallen, da hat ihm noch so die Identität gefehlt. Also die Doktoren macht immer irgendwas aus. Also der eine ist ein bisschen kindlicher und spaßiger, der andere ist vielleicht irgendwie ernster und so weiter. Und die macht
sind
immer
was so, aus. So, sofort erwachsen oder sind es...
Nee, das sind immer fertige erwachsene Menschen, um es mal so zu sagen. Und dann ist auch immer so dieser Moment, wenn sie richtig regeln, oh, wie sehe ich aus?
Ich stell mal vor, so der neue Doktor ist so ein Rentner.
Ja, der jetzige ist, glaube ich, 60 oder sowas. Und der davor war halt 25 gefühlt. Also das kann schon passieren.
Okay.
Jedenfalls war der mir nicht so sympathisch. Und jetzt haben sie ihm in Staffel 9 eine schöne Identität gegeben. Und es macht echt wieder Spaß. Staffel 9 ist um einiges besser als Staffel 8, was mich sehr freut. Und Doctor Who bleibt weiterhin einfach meine Lieblingsserie. Ich sage nicht, dass es die beste Serie ist, aber es ist meine Lieblingsserie. Da habe ich einfach dieses Heimkommen-Gefühl. Ja, ja. Und
das habe ich bei Star Wars zum Beispiel.
Eben, und das ist bei mir eindeutig Doctor Who.
Oder bei Avatar Elemente. Ich habe mir noch eben was Lustiges überlegt gehabt, ein lustiges Gedankenspiel, da möchte ich, dass du jetzt mitmachst.
Okay.
Stell dir vor, du hast eine dieser Polizeizellen.
Mhm.
Und die haben aber nicht nur den Effekt, dass du damit nur die Polizei anrufen kannst, sondern du kannst nur damit die Polizei anrufen. Stell dir vor, du bist irgendwo und die Polizei wird benötigt aus irgendeinem Grund. Musst du erst einen Kumpel anrufen, der in der Nähe von so einer Polizeistation ist, dann geht er da rein, ruft die Polizei an und Und dann fahren die dahin zu dieser Station und dann muss er denen sagen, wo sie hinfahren
sollen. Wäre es dann aber nicht schlauer?
Nee, es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass es schlauer wäre.
Ich bleibe in diesem Szenario.
Okay, das muss super umständlich
sein. Aber trotzdem, wenn es schon so umständlich ist, könnten sie doch einfach die Polizeistation an so eine Zelle bauen. Also, dass man sozusagen einfach vor der Polizeistation
genau, in diese du rufst blöde aber an, Zelle muss. Aber du kannst nicht in die Polizeistation
rennen. Nee, du musst in diese blöde Zelle rein.
Du musst in die Zelle rennen, dann rufst du an und dann kommen Leute raus und die reden dann mit dir.
Ja.
Das ist wie so eine Türklingel, aber du musst anrufen. Und dann, das Problem ist, es gibt so ein paar außenrum, so 5-6 Stück, und Leute rufen an, dann sind sie in der Warteschleife drin. Und das ist aber nicht so eine coole Warteschleifenmusik, sondern immer so ein Wii-U, Wii-U. Und es macht sie total wahnsinnig. Und das Ding ist, dadurch, dass... Nee, das macht keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, dadurch ist die Kriminalität total niedrig, weil da keiner anrufen will. Aber das macht ja keinen Sinn für den Kriminellen. Ja, nee, so.
Das ist Kriminalität würde steigen.
Genau. So.
Schönes Gedankenspiel.
Und dann kommen irgendwann Aliens und gucken dann so auf die Erde und denken so, oh, die haben das ineffizienteste Polizeisystem aller Zeiten.
Oh, sehr schön.
Eine Welt voller unmoralischer Leute und es gibt keine wirklich funktionierende Instanz, die die Kriminalität bekämpft.
Ah, oh, da fand ich ein schönes Szenario. So, gibt es auch bei dem nächsten Film, über den du...
Apropos schön, im nächsten Film wird nichts dergleichen kommen.
Okay.
Ich habe den Film Lockout gesehen aus dem Jahre 2012, der aber wesentlich älter aussieht.
Ja, habe ich mir auch gerade erst gesagt, bei dem Cover.
Weil er total scheiße ist. Den gibt's auf Netflix, hat lustigerweise ein IMDb-Rating von 6,1. Ich hätte ihm echt eine 4 gegeben, weil...
Der Metascore liegt bei
48. Der Film ist passt vielleicht, unglaublich stumpf. Also, der ist unglaublich stumpf. Das ist wirklich nicht normal.
Worum geht's denn?
Es geht darum, es gibt eine Gefängnisstation im All. Dort werden diese ganzen super Bösewichte gefangen gehalten. Und die sind Kryostase. Und der Präsident der Vereinigten Staaten hat eine Tochter, die aus irgendeinem Grund dahin fährt, um dort Gefangene zu interviewen, um die sozusagen die Lebensbedingungen der Insassen auf dieser Station zu bessern. Okay. Im Endeffekt, um das Gefängnis gemütlicher zu machen, so, weil sie ist ein Menschenfreund. Es geht halt was schief und alle Gefangenen werden freigelassen. Und sie haben sozusagen sie als Druckmittel, um sozusagen irgendwie freigelassen zu werden oder was auch immer, keine Ahnung. Und deswegen sagt der Präsident, ja, okay, hier zu dem einen Typen, der halt der Protagonist ist, sagen halt, okay, geh da hin und hol sie da raus. Und das Blöde ist, dass diese Raumstation den Effekt hat, dass dadurch, dass die Insassen total doof sind, einfach alles kaputt machen, machen sie auch den Antriebskern kaputt. Was dazu führen wird, dass das Ding langsam auf die Erde zustürzt, was halt zur Vernichtung beider führen wird, weil das Ding halt eine Explosion hervorrufen wird, die Erde vernichten wird. So. Das heißt, er muss im Endeffekt zwei Sachen machen. Das ist dann sein optionales Missionsziel, was er auch erst später bekommt. Halt sozusagen das Ding halt entweder wieder zu starten oder in die Luft zu sprengen. Und er platziert dann überall Bomben und dann hat er irgendwie auch eine kriminelle Vergangenheit gehabt und versucht dann so ein paar Puzzleteile zusammenzusetzen, um sozusagen einen Schatz zu finden, den ein behinderter Kumpan von
ihm... Also ich finde es ehrlich gesagt schon beim Zuhören extrem langweilig.
Es ist ein total stumpfer Film, du weißt genau, was passiert, aber dadurch, dass er so ein unglaubliches Arschloch ist, ist es wieder lustig. Also man kann sich sogar angucken, wenn man erwartet...
Wenn er auf Arschlöcher steht.
Ja, nee. Nein, Fetisch.
Mm.
Nee, es erinnert so ein bisschen an einen Spielfilm von Archer, weil er ist ein total schlechter Geheimagent. Er ist super gut im Leute umbringen und super schlecht im irgendwie sneaky peaky irgendwo rumlaufen. Und es ist sehr lustig, weil er ist ein totaler Spaß. Und am Ende kommt er natürlich mit ihr zusammen. Am Ende ist er mit der Tochter vom Präsidenten zusammen.
Okay.
Ja.
Ja. Dann mach ich doch mal lieber weiter mit einer neuen Staffel einer Serie, die ich gesehen habe, nämlich Orange
is the New... Pilotfolge gesehen.
Pilotfolge? Ja. Sehr cool. Mach weiter. Ich kann es dir empfehlen. Gerade ist nämlich Staffel 4 rausgekommen und die habe ich gesehen. Und Staffel 4 war also mit... war die beste Staffel bisher. Staffel 1 führt natürlich alles ein und so weiter, ist sehr gut. Staffel 2 hat einen blöden Charakter, der Gott sei Dank in Staffel 3 nicht mehr vorkommt. Kleiner Spoiler, wenn ihr gerade bei Staffel 2 seid. Staffel 3...
Im Endeffekt ist kein Spoiler, wenn du sagst, da ist jemand, der danach nicht mehr da ist. So.
Ja, aber man wird sich denken können, okay, wenn ich sage, dass der Charakter nervig ist. Staffel 3 hat mir zwar gefallen, aber war nicht so wirklich... der war etwas belanglos, um es mal so zu sagen. Und Staffel 4 haut halt einfach mal auf den Putz. Meine Herren, also da geht's ab. Orange is the New Black, erstmal zum Szenario. Piper Chapman ist ja verurteilt, um ins Gefängnis zu gehen. Warum, sage ich dir noch nicht, weil das wird noch erklärt. Du hast erst die Pilotfolge gesehen. Jedenfalls muss sie ins Gefängnis und sie ist halt ja, eigentlich
irgendwas, so... Irgendwas mit einem Drogendeal zu tun.
Genau, irgendwas mit einem Drogendeal, ja. Wird noch genauer erklärt. Okay. Jedenfalls ist sie halt so diese, sie wohnt in der Vorstadt, ist eine weiße Frau, hat ihren Mann und so weiter und ja, jetzt kommt sie halt ins Frauengefängnis und Frauengefängnis ist halt jetzt nicht so viel besser als Männergefängnis.
Das ist voller Frauen.
Das ist halt voller Frauen. Oh! Yay, Sexismus!
Also ich habe ja auch die erste Folge gesehen, den Anfang der zweiten, die ich aber komplett vergessen habe aus irgendeinem Grund und ich muss sagen, es ist nicht brutal in dem Sinne, aber es ist die Situation ist so unangenehm, dass man es schon wieder als brutal bezeichnen kann.
Es wird aber noch brutal.
Okay, ich weiß noch, also ich erinnere mich an die eine Szene, da sagt sie zu der Küchenchefin, so danke für den Joghurt, das Essen hier drin ist nämlich ziemlich scheiße. Und dann stellt sich raus, oh, das war die Küchenchefin, zu der sie das gerade gesagt hat. Und dann so, okay, du wirst es irgendwann bereuen. Und am nächsten Morgen will sie sich das Frühstück abholen, bekommt ein speziell für sie zugeschnittenes Tablett. Also nicht das Tablett ist zugeschnitten, sondern das, was da drauf ist. Und es stellt sich heraus, oh, es sind zwei ungebutterte Scheiben Brot, die mit geblutetem Tampon belegt sind.
Ja.
Und sie dachte sich so, Und dann ist sie rausgerannt und dann, surprise, Motherfucker, ihre Ex-Freundin, denn sie war mal Lesbe, ist auch im Gefängnis und ja.
Ja. Da ist noch einiges, was du sehen wirst und das ist alles sehr schön. Und ich nur mal um meine, ja, nicht Theorie, aber einfach um meine Aussage zu belegen, dass Staffel 4 die beste bisher ist, hat man hier bei IMDb an der Seite Top Rated Episodes. Sind einfach
13, 11 und 12.
Sind Folge 12, 11, 12 und 13 von Staffel 4. Also die drei besten sind aus Staffel 4. Und das sagt schon einiges aus. Und ich finde, das ist auch, was eine Serie erstmal schaffen muss. Das hat man sonst eher so bei Breaking Bad, dass das gegen Ende um einiges besser wird als am Anfang. Macht Orange is the New Black aber auch.
Die Titel sind ganz lustig. Folge 13. Toast can't never be bread again.
Ja. Also allgemein sehr schön. Und dieser Intro-Song ist genial. Ich kann nicht, ich lasse es. Sehr schön. Ja, ich kenne sogar weiter.
Und die Ernüchterung kommt sofort, wenn du anfängst zu reden.
Einfach so ein Wort, so, oh nein, was tue ich ja gerade.
Genau.
Dann hast du eine Doku gesehen, nämlich We Are Legion. Ach, ist es die Doku über Anonymous? Ich habe was komplett anderes gedacht, als ich vorhin mit dir geredet habe. Jetzt rede ich ja nicht mehr mit dir. Es geht nämlich. Es gibt mich, nämlich.
Lässt das nur.
Ja, es gibt.
Weil der went on.
Sowas mit. Auch mit Legion im Titel. Ich weiß gar nicht, ob es We Are Legion ist. Da geht es um die Legionen bei den Römern. Und ich weiß, dass es davon.
Legions wahrscheinlich.
Gibt es eine Verfilmung, die sehr schlecht ist von dem Buch, das ich gelesen habe. We Are Legion, okay.
Genau.
Also über
Anonymous. We Are Legion, die Geschichte der Anonymous Hacker. Or The Story of the Hacktivists. Wieder super toller deutscher Titel. Die Geschichte der Anonymous Hacker. Naja, okay.
Gibt's auch von Netflix. Hacktivisten hört sich in Deutschland nicht so gut an.
Ja.
Also, Hack.
Ja, genau, das ist in Wirklichkeit, es geht um Holzfäller.
Nee, ich habe Holzfällerlegion. Also so Fleisch gedacht, an so Hackfleisch.
Ich hatte an so Hack den Baum um.
Okay.
Egal. Auf jeden Fall eine Doku, die es auf Netflix gibt, die extrem cool ist, meiner Meinung nach. Es geht um Anonymous, wie es entstanden ist, was es ausmacht und es räumt mit so ein paar Vorurteilen auf. Und das Coole ist, es wird vor allem von Leuten erzählt, die entweder bei Anonymous sind oder waren.
Mhm.
Und die Anfänge sind sehr lustig. Da gibt es zum Beispiel einen Typen, der hat irgendwie beim MIT studiert, hat dann sein erstes Buch rausgebracht und er meinte so, ja, und dann hat er so mit Anonymous angefangen. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist bei Second Life mit einem großen Raumschiff mit einem Afro rumzufliegen, wo irgendein behinderter Name drauf stand, irgendwelche Dörfer wegzubomben und dann irgendwelche Leute mit riesigen Dildos zu verprügeln. So, okay, was für Leute sind denn bitte bei Anonymous? Und das sind halt, also die Gründer von Anonymous waren eigentlich nur Leute, die auf 4chan Leute abfacken wollten. Und das haben sie mit so einem Nazi gemacht, der so eine Radiosendung hatte. Und das war sehr lustig, weil die haben halt im Prinzip auf seinen, also sie haben halt seine Bankkonten gehackt und haben auf seinen Namen zum Beispiel super viel Pizza an sein Haus liefern lassen. Aber halt ihn auch bezahlen lassen oder irgendwelche Baumaterialien. Und haben auch die ganze Zeit bei seiner Sendung angerufen, irgendwelche Scheiße da drin gemacht, bis er irgendwann halt kein Geld mehr hat, um diese Radiosendung zu bezahlen. Und dann haben sie seine E-Mails geknackt und haben rausgefunden, aha, er ist ein FBI-Informant. Und das Ding bei FBI-Informanten ist, dass sobald sie auffliegen, lässt das FBI sie fallen.
Okay.
So, du hast keine Deckung als FBI-Informant. So, und das Problem ist, wenn du in der Neonazi-Szene drin bist und
es kommt gelassen,
genau, ist, das kommt ist ziemlich nicht so gut, ungut, ja. So und am Ende ist er dann auch in den Knast gewandert und ist komplett untergetaucht und sie haben halt gemeint, so ja, sie fanden es schon lustig, ihn zu ärgern, einfach nur, weil er ein riesen Arschloch ist, aber sie hatten noch mehr Grund dazu, es zu tun, einfach weil er auch noch Nazi ist. Und ich fand es sehr, sehr schön. Es war,
ja, hört sich ganz gut an.
Wie ist das denn jetzt Happy Flair?
Was ich mal interessant finde, Dokus haben ja so komplett verschiedenste Macharten. Ist es so, dieser Doku-Style, wir fragen einfach die Leute, wie es war, oder sind noch sozusagen mit, ich sag jetzt mal,
weil nee, die Leute
aus Filmen aus Spielen herauskennt, Zwischensequenzen, also wo man Aktionen sieht und nee, so weiter. Oder
das sind alles Originalszenen, also ganz viel von dem Zeug, was dort passiert ist, wurde gefilmt und das wird gezeigt und die Leute, die es selbst miterlebt haben, erzählen es einem. Und es ist nicht so, dass das Coole, es ist nicht so, dass es einen Erzähler gibt, der dir halt irgendwie sagt, oh, und Anonymous war ein eingetragener Verein im Jahre 2011 und hat sich 500 Millionen Bananen in das Haus von George W. Bush liefern lassen, sondern das sind dann halt immer so einzelne Geschichten, die sozusagen die Mitglieder von Anonymous erzählen und Teile davon wurde vom Filmteam miterlebt. Und andere Teile sind aus dem Internet gezogen und ganz viel sind im Prinzip nur so Bilder von irgendwelchen Webseiten, die aber super gut zusammengestellt sind.
Okay.
Es ist super lustig auch. Also ich musste echt lachen, das war die erste Doku, wo ich lachen musste. Es war richtig cool. Hat auch einen schönen Flair gehabt einfach. Es war auch angenehm zu gucken, weil es war so dieses der Papa von Nine Gag, so wirkt es so ein bisschen.
Okay, das ist ja, hört sich cool. Gut an. Hört sich sehr gut an. Dann mache ich mal weiter mit einem Film, und zwar Pacific Rim. Ja, den habe ich damals leider
auch mit Idris Elba.
Den habe ich damals nämlich im Kino verpasst. Damals kannte ich Idris Elba auch noch nicht. Jetzt kannte ich ihn, jetzt habe ich den Film gesehen und ey, Idris Elba, ah, ist der Mann super. Jedenfalls ist das ein Film von Guillermo del Toro und es geht darum, dass die Menschheit schon lange einen Kampf gegen Kaijus führt. Kaijus sind riesige Monster aus dem Wasser.
Ganz kurz eine Frage zu Guillermo del Toro. Macht er jetzt bei dem neuen Film von Spiel mit Hideo Kojima mit?
Ich weiß, dass sie ja davor was machen Stranded wollten. Death, bei dem ganz neuen Death weiß ich Stranded. Ehrlich gesagt nicht, ob er mitmacht bei
Death Stranded irgendwie.
Ja,
hast du den Trailer gesehen?
Ich habe den Trailer gesehen.
Der ist
komplett verwirrend.
Ja, total komisch. Aber
Norman Reedus,
genau,
der Schauspieler aber von.
Perfekt nachgebaut einfach. Das, ja. Der sieht 1:1 aus.
Ja, die drei wollten ja davor schon das Silent Hill. Projekt machen, hat ja da nicht. Ich glaube, diesmal, jetzt ist er nicht dabei.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie ist denn bitte Norman Reedus, Guillermo del Toro und Hideo Kojima zusammengekommen?
Das ist eine
gute Frage. Wie kamen die auf die Idee, lass mal Norman Reedus fragen?
Das ist eine gute Frage, aber es passt. Also passt gut, finde ich.
Ja, ich weiß, ja. Er sieht so ein bisschen aus wie der Silent Hill Protagonist. Also längere Haare.
Vielleicht
ist
deswegen.
Durchtrainiert, aber dünn.
Mhm.
Und er kann rumballern.
Jedenfalls Pacific Rim. Die Menschheit kämpft gegen Kaijus und sie, ja, es wurde auch relativ viel zerstört, bis sie dann auf die super Idee gekommen sind, wir bauen riesen
Mauern.
Riesenroboter.
Und Riesenmauern.
Und Riesenmauern. Das mit den Mauern kam aber erst später. Erst haben sie Riesenroboter gebaut, um diese Kaijus zu bekämpfen und diese Riesenroboter mussten immer von zwei Menschen gesteuert werden. Die haben sich dann
Die waren die richtigen Superstars.
Genau, und die haben sich aber über ihre Gehirne so eingelinkt. Also das musste einfach passieren, dass sie eins werden mit diesem Roboter, aber mussten dann trotzdem zu zweit dann kämpfen. Und die waren Superstars. Das waren aber vorher keine irgendwie krassen Athleten oder sowas. Das waren also eher so Nobodies, die dann zu Superstars wurden. Und ja, das hat dann auch erstmal aufgehört. Und allerdings gab es da einen letzten großen Kampf. Und das war nämlich der von dem einem der Protagonisten und seinem Bruder. Und da war allerdings der Kaiju so stark, dass der Bruder gestorben ist und er hat gerade so überlebt. Dann war dieses Programm vorbei, die Kaijus kamen erstmal nicht wieder. Und ja, jetzt sind die Kaijus eben wiedergekommen und die Menschen haben erstmal Mauern gebaut, weil diese Riesenroboter erstmal nicht im Programm waren und sie wieder neue bauen mussten und so weiter. Haben sich sozusagen mit diesen Mauern Zeit verschafft. Allerdings werden die Kaijus immer stärker und können besser kämpfen. Und jetzt müssen die Menschen dagegen ankämpfen. Also, Menschheit wird bedroht, Menschen müssen zusammenhalten und dagegen kämpfen. Haben wir schon in vielen Szenarien gesehen, haben wir in gut und schlecht gesehen. Ich würde sagen, hier haben wir es in eher gut gesehen. Hier spielt ein Schauspieler mit, Ron Perlman, der Mensch, der auch Hellboy gespielt hat. Anscheinend ein Mensch, den Guillermo del Toro sehr mag, weil Guillermo del Toro hat ja auch Hellboy gedreht.
Mhm.
Ich fasse die beste Rolle mit, finde ich sehr cool. Und sonst geht es halt hier um, dass sie dagegen ankämpft. Die Kämpfe sind sehr gut inszeniert, tolle Farben, also das sieht super toll aus. Die Story ist jetzt halt nicht so tiefgründig, aber man hat hier gute Schauspieler auf jeden Fall, was auch nicht immer der Fall ist bei solchen Filmen, aber da komme ich nochmal später zu. Und sonst, der Film macht halt Spaß. Der Film macht Spaß, die 2 Stunden gehen ganz gut vorüber und die Kämpfe sehen halt wirklich echt super aus.
Wie hieß der Typ, der Hellboy gespielt hat?
Ron Perlman.
Der und der Schauspieler des Protagonisten spielen beide bei Sons of Anarchy mit.
Ah, ja, das von Ron Perlman, dass er damit spielt, das wusste ich.
Ja, aber wenn du mal nachguckst, der Schauspieler des Protagonisten, Charlie Hunnam spielt auch da.
Bei Sons of Anarchy.
Genau.
Ah, und bei Children of Man, auch ein sehr guter Film übrigens, will ich hier nochmal
kurz anmerken. Und bei Hooligans.
Ja, auch ein guter Film. Will ich hier auch nochmal anmerken. Ich merke jetzt einfach ganz viel an. So, dann
Ich merke an.
Noch eine Doku gesehen namens Deep Web. Du warst wohl gerade im Doku-Fieber.
Ja, und auch im Internet-Fieber. Haha.
Wie war die denn so?
Die war cool und echt erschreckend. Also das war wirklich scary. Es geht darum, dass der Typ, dessen Gesicht man auf dem Trailer und auf dem
Cover
beim Coverfoto sieht, der Typ hat über Jahre unerkannt das größte Online-Drogenportal der Welt.
Ah, im Dark Web.
Genau. Nee, nicht im Dark Web.
Im Deep Web.
Deep Web. Und für alle, die es nicht wissen, es gibt das Surface Web. Das sind alle Webseiten, die wir normalerweise mit Browsern öffnen können, wie Facebook, wie Google etc. Und das Dark Web. Ach, sag ich es auch schon falsch. Das
Deep Web. Naja, es heißt ja, also jetzt mittlerweile nennt man es Dark Web. Wenn darüber berichtet wird und so weiter. Aber wir sagen.
Ursprünglich heißt es Deep Web. Ja. Also jedenfalls, das Deep Web ist sozusagen das, was darunter liegt, deswegen tief.
Mhm.
Und da sind die ganzen Datenbanken, die ganzen Server, Administrations-Webseiten etc. Und man braucht halt verschiedene Tools, um dort reinzukommen, wie zum Beispiel Onion oder Tor.
Mhm.
Die man sich auch ganz legal runterladen kann. Das Ding ist nur, du findest nur meistens damit nichts.
Ja.
Du kommst dann auf irgendwelche Datenbanken, wo du nicht reinkommst, super, bringt dir nichts. Aber sozusagen Tor und Onion sind sozusagen die Hacker-Programme schlechthin. Mhm. Und manche Leute, die halt im unerkannt gerne Webseiten veröffentlichen wollen, die können das halt im Deep Web machen, ohne dass es halt jemand merkt.
Das Ding ist, zum Beispiel, du kannst diese Webseiten aber auch nur im Deep Web dann erreichen.
Genau.
Also du kannst es nicht
Beispiel, einfach wenn du
Drogen kaufen
eingeben. Ja, aber wenn du eine Website hast, die sozusagen Werbung für einen Auftragskiller macht, kannst du dort finden. Wenn du Vergewaltigungswebsites haben
willst. Ja, genau, das alles gibt es im Deep
Web. Genau, alles, was im Surface Web sofort gebannt wird, gibt es im Deep Web.
Mhm.
Kann dort auch gebannt werden, aber macht halt keiner, weil keiner macht sich die Mühe, den Scheiß zu suchen.
Ja, eben. Es wird halt nicht indexiert von den Suchmaschinen.
Genau. Und das Ding ist, dass der Typ, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Egal.
Nicholas Christian?
Ja, kann sein. Auf jeden Fall, der spielt halt der hat halt eine Website aufgemacht, die im Prinzip Breaking Bad mäßig, da kannst du alles handeln, alles, also du kannst halt Drogen handeln, du kannst Drogen, sozusagen Bilder von Drogen hochladen und du kannst sie über diese Website verschicken.
Ah, von der habe ich so auch schon gehört. Ich habe auch ein Doku drüber gesehen, aber ich glaube nicht, also nicht
den Namen schon wieder vergessen von der Website, ist aber auch eigentlich egal. Auf jeden Fall, wurde halt, ja, die Deep Web, die Serie, oder der Film, behandelt im Prinzip die Story, wie sie ihn gefunden haben und was mit ihm passiert ist. Und das Coole ist halt, er hat es nicht gemacht, um Geld zu verdienen, und er hat es auch nicht gemacht, um ein Drogenimperium aufzubauen, was er am Ende dann getan hat, aus Versehen.
Ups.
Sondern das primäre Ziel war, eine Nachricht zu senden, die lustigerweise auch ähnlicherweise anonymous sendet, und zwar, dass du sozusagen deine Daten frei verwalten lassen solltest und dass du deine Gewalt über Daten nicht abgeben dürftest.
Mhm.
Also die Daten, die du hast, da darfst du deine Verfügung darüber nicht abgeben eigentlich. Und dass sozusagen das Internet frei bleiben soll. Und ich weiß nicht mehr, was er sonst noch gesagt hat, aber er hat nicht sozusagen im Ziel gehabt, Leuten zu schaden, sondern eher um Möglichkeiten zu bieten. Und das fand ich ganz cool. Und es ist sehr erschreckend, weil du hättest es niemals von ihm gedacht. Du hast am Anfang, auch wenn du die ganze Zeit diese Serie, den Film guckst, denkst du die ganze Zeit, nee, am Ende kommt raus, der war es gar nicht. Am Ende kommt raus, es war irgendwie so ein krasser Mafia-Boss irgendwo aus Mexiko, keine Ahnung. Irgendwie so jemand, der so richtig so irgendwas auf dem Kerbholz hat, der richtig Dreck am Stecken hat. Und dann kommt halt raus, es ist der Familienmensch hoch 10, der halt ein Doppelleben führt, so.
Okay, krass.
Und im Beruf erfolgreich ist, total lieb ist in seiner Familie etc., aber dann halt ein mega großes Drogenimperium führt, was halt ein paar Milliarden Dollar Umsatz macht pro Monat.
Nicht schlecht.
Was halt echt heftig ist, ja.
So, wir gehen dann ganz kurz mal in die Pause. Wir machen Ventilatorpause und danach sind wir wieder zurück. Sind wir wieder zurück mit weiteren Filmen und Serien. Bis gleich.
Ciao.
Und da sind wir wieder zurück mit Getränken und abgekühlt, und weiter geht es mit House of Wax, ein Horrorfilm, den ich gesehen habe aus dem Jahre 2005. Ganz kurze Trivia-Facts. Facts? Weil ich habe gerade Wax gelesen und dann fuck, ach.
Ich wollte gerade eine coole Überleitung machen, so. Es war so warm, dass wir da hingeschmolzen sind, fast wie
bei House of Wax. Ja, ist gar nicht so schlecht.
Ja,
gut, der Film wurde hauptsächlich gedreht aufgrund von Paris Hilton. Obwohl sie nur eine Nebenrolle spielt. Das Lustige ist, sie war gar nicht eingeplant. Also es sollte eine noch bekanntere Schauspielerin sein. Beziehungsweise persönlich... Eine noch
bekannte. Alter, Paris Hilton ist ja...
Ich meinte Celebrity-mäßig so
Donald It-Girl. Trump.
Ja, zum Beispiel. Heutzutage auf jeden Fall. Jedenfalls haben sie nur Paris Hilton bekommen. Das ist natürlich blöd. Und das Ding ist, also es geht hier rum... Es sind ein paar Jugendliche, die zusammen irgendwie zelten gehen, und dann merken sie, oh, da hinten stinkt so, lass da mal hingehen. Es ist immer so, wenn es irgendwo stinkt, gehe ich da hin.
Ist wirklich so, Alter, hier stinkt's ja. Gülle, und dann rennen sie dorthin.
Nein, aber sie sind vor einem Wald und da kommt halt so ein Gestank aus dem Wald und dann wirklich so, ey, wir müssen da hin. Und dann gehen sie da hin und dann sind da halt nur so... So Tierleichen, und dann sieht man auch so eine Hand, und dann, oh mein Gott, und dann kommt irgendwie so ein Redneck-Dude, und er so entsorgt eine Leiche gerade von einem Tier. Und so, keine Angst, das ist eine Wachshand. Ah, okay, dann ist ja in Ordnung. Aber es stinkt halt die ganze Zeit abartig.
Sind so unterbewusste Putzfrauen.
Das stinkt alle.
Aber du müsst das sauber machen.
Und jedenfalls geht dann irgendwie beim Wegfahren, ist das eine Auto kaputt. Es wurde natürlich kaputt gemacht von irgendjemandem. Und dann so, ja, hier in der Nähe ist eine Stadt, und dann gehen sie in diese Stadt. Und was dann relativ schnell klar wird, das sind alles Wachsfiguren. Es gibt nur noch zwei lebende Menschen in diesem Dorf. Und ja, der Rest ist alles aus Wachs. Also es gibt auch ein Wachsmuseum, das war nämlich am Anfang, da sind sie reingegangen und dann so, ja, hier voll die coolen Menschen, die sehen voll krass echt aus. Und später dann so, das sind ja echte... Jetzt habe ich euch was gespoilert, aber das mache ich auch einfach nur, damit ihr diesen Film nicht schaut. Weil das muss auch nicht sein. Also den muss man echt nicht sehen.
Ja, Paris Hilton hat ja auch den Preis für den schlechtesten Filmschrei bekommen und
ja,
für die schlechteste Nebenrolle.
Es ist abartig schlecht. Vor allem, es sind so krasse Schnittfehler einfach drin. Also sie wird, wenn sie ermordet wird, steckt halt das Messer so links, von oben in dem Kopf so drinne, hinten. Jetzt, wenn du das Bild aber von vorne siehst, im nächsten Schnitt, ist es so schräg in ihrer Schulter drinne.
Ja,
also so komplett falsch. An einem falschen Ort. Einfach aufgrund der Kameraperspektivwechsels.
Ja.
Es ist sehr absurd. Und
in der Luft stecken, auch noch stecken geblieben, deswegen hat es sich bewegt.
Das Finale war für mich übrigens sehr unangenehm. Also es gibt einen Endkampf. muss man so sagen. Und das passiert in diesem Haus. Das
unangenehm gut, also im Sinne von, hat seinen Sinn erreicht, von wegen ist er unangenehm oder...
Nein, für mich ist es einfach unangenehm. Zum Beispiel, ich mag das Gefühl von Fetten und von fettigen Sachen auf meiner Haut nicht. Auch so Bodylotion oder sowas, nicht, ja. Das zieht ja dann schnell ein, aber ich mag das gar nicht. Und wenn du dir diesen Wachs anschaust, wie der schmilzt, hat mich das so krass an Bodylotion erinnert. Das ist einfach sehr
unangenehm. Und dann duschen und... Oh, Hygiene.
Gar nicht. Ganz schlimm. Das fand ich sehr unangenehm. Ne, jedenfalls, da ist eine lustige Szene, wo sie versucht, über ein Bett zu rennen, das eben auch aus Wachs ist. Und sie bleibt so halb drin stecken. Und das sieht aber ganz gut aus. Man fragt sich die ganze Zeit, hey, wie haben die das gemacht? Das ist alles echt präpariert worden. Das war Erdnussbutter. Sie ist einfach über ein riesen Bett aus Erdnussbutter gelaufen und ist dann halt so halb drin stecken geblieben. Wenn man das weiß, macht das die Szene weniger schlimm. Also sie war, also macht es auch nicht besser. Es ist einfach nur witzig. Sie bildet sich
schon die Wand aus wie Erdnussbutter.
Ja. So alles wenn man das weiß, ist es sehr viel witziger. Also so. Schaut, falls ihr den Film schaut, bitte mit dem Wissen, dass der Wachs in diesem Wachshaus alles Erdnussbutter ist.
Aber ganz ehrlich, der Mörder muss schon unglaublich gut sein, wenn er Spiegel aus Wachs machen kann.
Ja, die Fenster sind aus Glas. Die Fenster sind das Einzige aus Glas, ist der Rest ist Wachs.
Und das Brett im Ofen. Holz aus Wachs.
Mhm. Jedenfalls merken sie halt dieser ganze Ort. Ja. Ist auch egal, muss ich jetzt auch nicht aber weiter drauf eingehen.
Technisch gar nicht. Du kannst doch gar kein Haus aus Wachs bauen.
Die schon.
So. Das ist auch ein Ofen aus Wachs.
Kommt jedenfalls.
Ein richtig heißer Braten raus aus meinem Wachsofen.
Wow. Also ist nicht so ein guter Film, den muss man auch nicht schauen. Oh. Hat schön viele Filmfehler, also da kann man richtig suchen gehen. Ja, das war House of Wax. Dann mach du mal weiter mit Herkules.
Was ich echt begeistert.
Ich bin gerade richtig, super scheiße. Je mehr ich drüber nachdenke, desto wütender werde ich auch einfach, weil ich den ganzen Film gesehen habe und ich habe 90 Minuten meiner Lebenszeit damit verschwendet. Ist nicht gut. Ist denn Herkules gut?
Naja, ungefähr 8 Monate deines Lebens bist du am Kacken, also.
Danke für diesen Trivia-Fact. Erzähl uns doch ein paar Trivia-Facts über Herkules. Zum Beispiel, wer ist der
Protagonist?
Das wäre der erste Fact.
Adolf Hitler! Nein, also Dwayne The Rock Johnson spielt...
Der jetzt übrigens, Achtung, Trivia-Fact, der bestverdienste Schauspieler in Hollywood ist.
Ja, das weiß ich.
Sorry, vielleicht nicht alle Hörer.
Aber guck mal, da ist ein Typ, der heißt Even Spiliotopoulos.
Ja, guter Name, aber worum geht es in dem Film?
Es geht um Herkules. Es ist die Geschichte von Herkules mit dazu erfundenen Leuten. Und das, mehr erzähle ich darüber auch nicht. Aber die Kampfszenen sind super gut.
Mhm.
Da gibt es eine Szene, da kämpfen sie gegen ein Dorf. Also es sind nicht das Dorf an sich, sondern die Bewohner natürlich des Dorfes. Und das sind alles so komische Ureinwohner, die sich irgendwie mit so grünen Tattoos angemalt haben. Und alle so richtig komische, krasse Schwerter haben und so total athletisch sind und die rennen, die haben alle, die sehen alle gleich aus. Alles gleich große Männer, gleiche Statur, gleiche Frisur, gleicher Bart, können genauso wenig reden, haben die gleichen Tattoos, sehen einfach alle identisch aus und die sind super gruselig. Die sehen richtig unangenehm aus und die rennen auch immer auf sie so. Ist wirklich echt komisch, aber es ist echt gut. Und okay, Trivia Fact. Es gibt eine Szene, da ist er angekettet. Mit so zwei fetten Ketten am Boden, die im Boden verschraubt sind. Mhm. So. Und seine Freundin, Tochter, jemand, ist kurz davor ermordet zu werden. Und er versucht halt, sich so loszureißen und kann sich losreißen und macht dann so einen Hechtsprung nach vorne und erschlägt den Mörder einfach so mit den beiden Felsstücken, die noch an den Ketten dranhängen, so... Bam, Überkopfschlag so und dann macht er einmal so schlägt er die beiden Hände zusammen und die Ketten fallen ab, weil er super stark ist. Mhm. So ein bisschen der Fast and Furious 8 Moment.
Habe ich mir auch gerade gedacht.
7?
7, ja.
7. Fast and Furious 7. Und das Ding ist, als er diese Szene gedreht hat, musste er ja so richtig anspannen, damit man sieht, dass er richtig dran zieht und er hat so krasse Muskeln, dass er ohnmächtig wird davon. Also er ist ein paar Mal ohnmächtig geworden, einfach nur, weil er sich so angestrengt hat, diese Ketten rauszuziehen. Krass. Was halt schon krass ist, wenn man sich das überlegt. Und die Kämpfe sind extrem cool. Und es ist ganz lustig, Ian McShane spielt so einen Seher, der seinen eigenen Tod vorhergesehen hat. Und es ist der einzige Mal, dass er einen Fehler macht. Also, Spoiler. Nee, es ist kein Spoiler. Ich sag nicht, was dann noch passiert. Aber es ist das einzige Mal, dass er ein wenig falsch liegt mit seiner Vermutung. Und die haben extrem coole Waffen und sie sind irgendwie super OP. Also, keine Ahnung, sie sind viel zu stark eigentlich für diese Welt. aber es ist sehr, sehr cool. Und es hat sehr Spaß gemacht, den Film zu gucken, weil er auch
storymäßig coole in Ordnung hat. Oder?
Er hat ein bisschen vorhersehbare Twists. Also es geht eigentlich sogar. Ich finde ihn eigentlich sogar echt gut.
Okay.
Andere mögen ihn wahrscheinlich überhaupt nicht, weil er total stumpf ist. Aber es ist halt ein typischer Actionfilm. Aber er ist halt, er hat auch seine tieferen Momente. Die sind echt ganz cool.
Dann kommen wir mal zu einem Film, den du wirklich ganz cool fandest. Du hast ihn nämlich in den USA gesehen, als er rausgekommen ist. Ich habe ihn jetzt gesehen über Amazon Prime Video. Nämlich geht es um The Gift. Ein Film, ein Regiedebüt, und zwar von Joel Edgerton, den man unter anderem aus Black Mass kennt, einer der größeren Filme, die er zuletzt gemacht hat, oder eben aus diesem Film, bei dem er auch selber mitspielt, bei dem er Regie geführt hat und bei dem er das Drehbuch geschrieben hat. Unter anderem noch Jason Bateman und Rebecca Hall in den Hauptrollen.
Jason Bateman spielt eigentlich immer nette Menschen, aber er ist anscheinend in echt ein totales Arschloch. Hab ich das schon mal erzählt?
Ja, das hast du erzählt, als du den Film über den Film referiert hast. Schade. Kann ich mich noch daran erinnern. Jedenfalls geht es bei The Gift um einen Dude, der den beiden, Jason Bateman und Rebecca Hall, die sind eben ein Paar, er tut so, als wären sie damals zusammen in der Schule gewesen, oder waren sie? Nee, sie waren wirklich zusammen in der Schule, und trifft jedenfalls so seine Schulkameraden wieder und bringt den beiden die ganze Zeit Geschenke und mischt sich so von sich aus einfach in das Sozialleben der beiden ein und wird ein Teil dessen, und sie wollen das aber nicht so, weil er einfach ein sehr komischer Typ ist. Und er lädt sie dann auch zu sich nach Hause ein und sie merken, ah, das ist jetzt hier alles nicht so richtig. Und das ist ein, ja, kein Action-Thriller, es ist ein Mystery-Thriller, der sehr langsam alles aufbaut, eine ruhige Erzählweise hat.
Das super angenehm, also vom Erzählstil
her ja, sehr angenehm. Ja, sehr atmosphärisch
dabei. Aber auch ein unglaublich unangenehmer Film.
Ja, atmosphärisch, aber auch unangenehm
dadurch. Wahnsinnig gut.
Ich weiß nicht, was ich ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Finale halten soll. Also.
Inwiefern?
Irgendwie war das nicht so komplett zufriedenstellend, fand ich. Ich weiß nicht,
das
was ich
anders. Das löst überhaupt nicht auf.
Ja, ich weiß das nicht,
was. Das ist ganz cool.
Ich mag das eigentlich sonst auch, aber ich weiß nicht, ich glaube, so ein Ticken Auflösung wäre ganz gut gewesen oder so ein ganz bisschen was.
Ja, ich finde es gut, dass es so radikal ist. Normalerweise ist es so, dass. Dass die beiden Optionen ganz klar gestellt sind. Also am Ende, wenn was unklar ist, läuft es immer auf zwei Optionen raus. Ist immer so Schrödingers Cat im Endeffekt. Also ist er tot oder nicht? Keine Ahnung. Ist er jetzt reich oder nicht? Also was ist mit ihm passiert? Entweder ja oder nein. Und bei dem Film ist es, man kann, also normalerweise ist es so, man weiß es entweder gar nicht oder man weiß es so ein bisschen oder es wird einfach nur nicht gesagt und dann kann man sich's im Kopf weiterspinnen. Mhm. Und bei dem Film ist es so, dass du kannst es nicht sagen, obwohl es dir erzählt wird. Und ja, du kannst selbst, wenn du zurückdenkst, okay, in der Szene war es so, aber in der Szene war es so. Eigentlich, du weißt es nicht genau, weil über verschiedene Elemente, die im Film vorkommen, sozusagen komplett verhindert wird, dass du als Zuschauer sagen kannst, es ist so oder es ist so.
Ja, ich finde, der Zuschauer spielt auch schön mit deinen Sympathien. Also für wen du jetzt gerade Sympathien empfindest, damit spielt
es. Es wechselt auch sehr stark.
Eben. Ich muss sagen, für ein Regiedebüt unglaublich guter Film. Also sonst ein guter Film, aber dafür, wenn man sagt, das ist ein Regiedebüt, echt krass. Mhm. Also
hat jetzt keine super krassen Einstellungen vom Film her, aber er hat
solide, was ja, das angeht. Ist,
ja.
Dann hast du gesehen 100 Eyes.
Genau. Es gibt ein Netflix Original, eine Serie, die heißt Marco Polo. Und es kann auch sein, dass das heißt, such mal nach Marco Polo, da gibt es bestimmt was. Genau, und 100 Eyes ist der Marco Polo Shortfilm. Ah, genau, 100 Eyes, Marco Polo. Das ist der ein Kurzfilm über 100 Eyes. Das ist einer der Charaktere, die in der Serie vorgestellt werden. Und das ist es ist ein blinder Mönch einer bestimmten Mönchsekte, die aber ausgestorben ist zu dem Zeitpunkt der Serie. Und in dem Film wird erklärt, wie er zu Genghis Khan kam und wie er erblindet ist. Und das ist extrem cool. Es hat schon Spaß gemacht, den zu gucken. Es ist nur 25 Minuten und die Kampfszenen sind super. Und einfach so eine schöne Hintergrundinformation. Es gibt nichts Neues zur Story der Serie selbst, aber es hat so eine schöne Hintergrundinformation. Und das zum Beispiel, das mag ich auch sehr bei Mass Effect. Ist jetzt zwar kein Film, aber Das Coole an dem Spiel ist, dass du einfach unglaublich viel Hintergrundinformation hast und dann du tauchst in ein Universum ein, wo du denkst, das, was dir erzählt wird, ist auch nur ein Bruchteil von dem, was es in diesem Universum gibt.
Das ist zum Beispiel auch was ich bei Harry Potter so mag. Dass dir wird zwar eine Geschichte von jetzt bestimmten Charakteren erzählt, aber man merkt ab und zu, okay, da ist noch sehr viel mehr in diesem Universum.
Das habe ich zum Beispiel da gar nicht, aber das habe ich bei Star Wars sehr. Aber bei Star Wars hängt es auch extrem davon ab, ob man nur die Filme gesehen hat und wie aufmerksam die Filme man gesehen hat und wie oft man sie gesehen hat. Zum Beispiel, wenn du nur die Filme gesehen hast, dann hast du natürlich nur die Story, die in der Geschichte erzählt wird. Wenn du jetzt aber
ja, zum Beispiel,
Bücher noch gelesen hast dazu,
das genauso ist es halt bei Harry Potter auch, weil ich habe halt bei Harry Potter auch noch die Bücher alle gelesen und deswegen wirkt es halt auch nochmal, wenn du nur die Filme gesehen hast, hast du, also ist eigentlich genau 1:1 das gleiche.
Nee, nicht ganz. Das Ding ist, bei Harry Potter gab es zuerst die Bücher und dann gab es die Filme. Bei Star Wars gab es zuerst Filme, dann gab es Bücher, dann gab es nochmal Filme.
Ja, das,
dann
gab's das, was ich meine.
Bücher, Spiele.
Es gibt halt das normale Filme. Universum, es gibt das Extended Universe und so weiter. Das ist halt nicht so ganz festgelegt. Was mir an Star Wars zum Beispiel auch nicht so gefällt.
Es ist mittlerweile festgelegt. Also mittlerweile passt alles zusammen. Sie haben es hinbekommen, dass es wieder eine
stringente Story ist. Es gibt halt so viel, was nicht dazu passt. Was ich halt einfach nicht mag. Das ist
okay,
so.
Ja, das kann sein.
Ja, das okay, aber Marco Polo, 100 Eyes.
Genau, sehr cool, könnt ihr euch angucken. Gibt es auf Netflix. Sucht einfach nach
Marco Polo. Ja, dazu muss man aber Marco Polo nicht gesehen haben, oder? Oder nee. Doch?
Nee.
So, dann mach du doch mal gleich weiter.
Kann man sich aber angucken, ist eine coole Serie.
Okay. Wie sieht es denn da aus mit The Killing?
The Killing, ich hab irgendwie mal über...
Ist übrigens Netflix-Original.
Genau. Und ich... Oh, okay, ja. Gut. Ich glaube, es gab ein... Das ist das, was mir jetzt im Kopf gerade rumschwirrt. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt und ich glaube, es stimmt nicht. Aber ich glaube, es gab ein Buch von Stephen King vorher und ich glaube, es gab schon Filme vorher und ich meine, ich habe einen Film von John Carpenter von ihm gesehen, aber ich bin mir da nicht sicher.
Okay.
Auf jeden Fall, The Killing ist egal, keine Ahnung. Dass es irgendwie Verbindungen dazu hat, falls es das überhaupt gibt, was ich jetzt gerade erzählt habe, kann auch sein, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall, es geht darum, es gibt eine Detektivin, also ein Detective, ist ja kein Detektiv in dem Sinne, sondern halt einfach ein Officer. Und die wird versetzt zu einem anderen Department von irgendwie, keine Ahnung, Nordamerika nach Kalifornien. Also Nordamerika im Sinne von ganz viele Tannen, ganz viel Regen, ganz viel schlechtes Wetter nach Kalifornien. Und in der ersten Folge geht es erstmal nur darum, dass sie einen neuen Killer haben. Und es ist im Prinzip, weiß ich nicht, es ist so eine Art Tatort. Ich habe keine größere Background-Story dahinter.
Also du hast jetzt nur die erste Folge gesehen. Aber wie hat dir denn gefallen?
Fand ich optisch ganz gut. Das Ding ist nur, ich mag keine Serien, die so dunkel sind. Und die Serie ist extrem dunkel. Die ist sehr, sehr düster und trist und grau und meh. Und deswegen hat es mir einfach nicht so gut gefallen wegen dem Stil, weil ich weiß es nicht, ich will mich bei den meisten Filmen danach gut fühlen, wenn ich das geguckt habe. Und dort ist es so, es gibt mir keine besonders krasse Story, die es wert ist zu gucken. Weil zum Beispiel Breaking Bad ist an sich eigentlich auch unangenehm, aber es ist im Warmen.
Mhm.
Es hat frohe Farben, es ist kein Blau-Grau, sondern es ist irgendwie immer so ein bisschen Orange-Gelb-Stich. Und es hat eine sau geile Story. Oder wenn ich dann, keine Ahnung, irgendwie... Es gibt auch Horror-Animes, die echt unangenehm sind, die ich mir niemals angucken würde, wenn die Story scheiße wäre. Aber dadurch, dass die Story halt gut ist, gucke ich mir das halt an, einfach obwohl er total eklig zu gucken ist.
Ja.
Und dort ist es so, es ist halt episodenweise und ich will mir halt nicht episodenweise tristes Wetter angucken.
Ja.
Das kann ich auch so haben, so, das brauche ich einfach nicht.
So, dann habe ich was komplett anderes gesehen und zwar den Film hatte ich schon mal gesehen. Den habe ich jetzt wieder geschaut, nämlich Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Das ist jetzt mal eine 1:1 Übersetzung des Titels. Und zwar geht es um die klassische Hänsel und Gretel Geschichte, die am Anfang auch noch ganz kurz erzählt wird. Allerdings den Tod der Hexe, den sie herbeiführen, führen sie etwas brutaler bei, als man ihn so bisher kennt. Und man merkt auch, dass sie wohl immun sind gegen diese Zauberkräfte der Hexe. Und natürlich werden sie Hexenjäger später und die werden gespielt von Jeremy Renner, den man unter anderem kennt als den Bogentypen von Avengers, Hawkeye. und Gemma, oder Gemma, keine Ahnung, wie ihr Name ausgesprochen, Arterton. Und die beiden sind eben Hänsel und Gretel. Und das Ding ist, sie sind halt extrem badass, haben ultra die krassen Waffen. Es spielt, der Film spielt in Augsburg damals, keine Ahnung wann genau, irgendwie 1800 oder so muss es gewesen sein. Und dort wurden nämlich, sind jetzt 11 Kinder vermisst und sie sollen die doch suchen, weil die sind wahrscheinlich bei irgendwelchen Hexen. Und diese Hexen sehen alle komplett gruselig aus und so weiter. Und
das sind, ist eher so ein Overkill-Trash-Movie, oder?
Das Ding ist, der Film, das ist auf jeden Fall ein Trash-Film, der aber sehr unterhaltsam ist. Also ich mag den Film einfach, weil der Trash-Faktor, es ist sehr angenehm. Also der ist trashig, klar, die Dialoge und so weiter, das ist nicht top of notch. Aber die Action ist so schön over the top. Da sind ein paar Killing-Moves dabei, die einfach so geil sind, die ich mir am liebsten 10-mal Wiederholung anschauen würde, weil die so komplett absurd sind, dass es einfach nur noch schön ist, sich das anzuschauen. Und ich diese Idee einfach so gut finde, das klassische Märchen so absurd zu machen, aber es macht, ist einfach ein sehr unterhaltsamer Film, der bietet storymäßig und so weiter jetzt nicht so viel und dialogmäßig, aber der macht halt Spaß. So, that's it zu Hänsel und Gretel.
Hänsel und Gretel.
Dann mach du nochmal weiter mit Penny Dreadful, da hast du den Anfang von Staffel 1 gesehen.
Genau.
Wieder ein Netflix-Original.
Genau. Ja, ich wollte mal so ein paar abklappern und mal gucken, wie die sind, weil mir das jetzt, ich finde das Poster extrem cool. Poster, das Cover einfach, das sieht saumäßig cool aus. Das ist ein Typ, der von übergebeugt irgendwie in Wahnsinn verzerrt auf dem Boden sitzt.
Das wäre ich jetzt erst. Hä? Ich sehe halt die ganze Zeit
genau, so einen Totenkopf. Genau, aber es sieht aus wie ein riesiger Totenkopf. Oh. Und du merkst es nicht, wenn du genau hinguckst.
Ja, jetzt, ich merke es jetzt erst.
Das ist super gut.
Ja, das stimmt.
Darin geht es um einen Typen, der heißt Ethan Chandler. Und der wird von Sir Malcolm Murray engagiert für ein Abenteuer, eine Unternehmung. Und es sind sehr, sehr komische Charaktere in dieser Serie.
Ich muss mal sagen, aber mit guter einem, Cast.
Ja, super krass.
Also, jetzt, wenn ich hier mal so die Namen durchgehe, wir haben hier Timothy Dalton, Ex-Bond-Darsteller, Eva Green, einfach super Schauspielerin, Billy Piper, einmal Companion bei Doctor Who gewesen, super Schauspielerin, Josh Hartnett, auch bekannt, also echt guter Cast.
Ja, und das Ding ist, er ist halt im Prinzip bei diesem, also er sagt, okay, er macht jetzt mit und ihm wird sozusagen die Tür zur Unterwelt gezeigt. Es ist jetzt bildlich gesprochen, es ist im Prinzip so, dass es so fast Harry Potter seine Art Parallelwelt gibt, dass im Prinzip die Zauberer unter den Muggels leben, Muggeln. Und das Ding ist dort, dass halt, dass ich weiß es nicht genau, wie weit es jetzt noch fortgeführt wird, aber auf jeden Fall gibt es verschiedene Kulte, die der ägyptischen Religion frönen und versuchen, verschiedene Götter wieder zum Leben zu erwecken. Und es gibt dort Vampire, es gibt Werwölfe, aber in extrem unangenehm.
Okay.
Und zum Beispiel spielt dort auch ein Typ mit, der spielt den, der spielt Frankenstein, der es mehrfach schafft, Leute zum Leben wieder zu erwecken.
Mhm.
Also immer nur einen gleichzeitig, bis der andere tot ist, so. Aber noch nicht so dieses, also er schafft nicht dieses Monster, das klassische, was man kennt, sondern meistens nur irgendwelche sabbernden Leute, die halt ihre Wunden verheilen lassen und dann alles neu lernen müssen, aber ihre Vergangenheit nicht ganz vergessen, dann immer wieder draufkommen und er ist ein ziemlicher Arsch. Und es finden halt ein paar Charaktere zusammen, die halt so eine Art Dreamteam bilden. Und das Ding ist halt, dass sozusagen die Unternehmungen immer gefährlicher werden. Und er wird langsam reingezogen und dann gibt's auch Dorian Gray, der irgendwie auch eine ganz komische, so eine B-Rolle hat irgendwie. Der hat immer so sein Porno-Hotel und es ist sehr, sehr seltsam. Er hat sehr komische Szenen zum Teil, aber es sieht wunderschön aus an den meisten Stellen und es ist sehr unangenehm. Also es gibt zum Beispiel eine, die hat so eine Spinnenphobie und die betet immer und die stellt sich dann immer vor, dass so richtig viele Spinnen aus dem, dass das Kreuz sich umdreht an der Wand und dass dann ganz viele Spinnen rauskommen, die wird dann immer halber wahnsinnig. Und okay, es ist sehr, sehr cool.
So, dann mach du doch mal weiter mit Knights of Cydonia. Genau. Auch wieder Netflix-Ding.
Genau, das Ding ist, ich habe die erste Staffel gesehen und ich war am Ende der ersten Staffel ein wenig ernüchtert. Weil das Ding, ich habe den Fehler gemacht, gleich mit der zweiten anzufangen und die ersten zwei, drei Folgen zu gucken. Mhm. Und das Ding ist, dass sozusagen der Overkill der ersten Serie am Ende, also die absolute Bedrohung, irgendwann eine Standardbedrohung wird und die sie halt immer besser sozusagen bewältigen können.
Okay.
Und am Anfang ist es wirklich so dieses, in der ersten Staffel reden sie noch so über das Überleben der Erde.
Also,
ich habe schon mal drüber geredet, also es geht darum...
Ist ein Anime?
Genau, es ist ein Anime, Sidonia no Kishi heißt der, läuft aktuell noch weiter, 2014 ist die erste Folge rausgekommen, und es geht darum, dass im Prinzip die Menschheit nahezu ausgerottet ist, denn es gibt eine Alienrasse, die heißen die Gauna, Gauna geschrieben, nicht Gauner, sondern Gauna, und die können sich irgendwie... Die sind praktisch unzerstörbar bis auf einen Kern. Wenn der kaputt geht, platzt das ganze Vieh. Aber es bringt dir nicht zum Beispiel irgendwelche Teile von denen abzuschneiden, weil die einfach wieder nachwachsen. Und das Ding ist, die sind super stark und sie wollen die Erde vernichten. Beziehungsweise alle Menschen umbringen.
Ja.
Das ist so das Ziel. Und es gibt verschiedene Theorien, dass sie eigentlich nur kommunizieren wollen, aber nicht können. Genauso wenig wie ein Mann oder ein Mensch mit einem Käfer kommunizieren kann. Also für den Käfer ist der Mensch auch extrem gruselig, weil er so extrem groß ist, und so ähnlich wirken die Gauna für die Menschen. Also sie sind extrem groß und gruselig und eine ziemlich große Gefahr, aber man weiß nicht genau, was sie wollen, und meistens führt es zum Tod, so wie der Mensch auch nicht unbedingt immer den Käfer töten will. Das Ding ist halt, dass in dieser Geschichte am Anfang in der ersten Staffel sozusagen erzählt, okay, die Menschheit ist ziemlich alleine im All, sie ist ziemlich verwundbar, jeder Gauna kann theoretisch durchbrechen, deswegen brauchen sie einen Night Squad, der im Prinzip sozusagen immer die Gauna vernichtet, bevor sie Sidonia, das Flaggschiff, um das es jetzt geht, oder das Raumschiff, um das es jetzt geht, beschützen sollen. Und in der zweiten Staffel kommen halt immer mehr richtig krasse Viecher, und einer der Bewohner von Sidonia wird von Gauna infiziert. Aber nicht in dem Sinne, dass er auch zu einem Gauna wird, sondern das Ding ist, dass es zwei Wissenschaftler gab, die sich sozusagen reinkarnieren konnten.
Mhm.
Und der hat es geschafft, in diesen verseuchten Menschen reinzukommen. Das heißt, man hat im Prinzip eine Bedrohung in Sidonia drin, die sozusagen beide Seiten sieht. Einmal die Seite der Menschen, einmal die Seite der Gauna. Und die Gauna können irgendwie Leute befallen und auch umwandeln wieder und zu Gegnern. Ganz komisch, aber auf jeden Fall kommen jetzt in der zweiten Staffel einige neue Charaktere hinzu, die undenkbar in der ersten Staffel gewesen wären. Und es hat noch. Es hat langsam so ein Liebespart dazu, was ich sehr angenehm finde, weil das einen schönen Kontrast bietet zu dem, wir könnten in 2 Minuten alle schon tot sein. Und es ist eine sehr, sehr coole Serie und ist auch optisch sehr, sehr schön. Hat auch ein extremes optisches Upgrade zur ersten Staffel bekommen. Also es sieht einfach geil aus jetzt auch. Und
Nice.
Ja, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Gibt's auf IMDb.
Netflix. Ist es synchronisiert?
Man kann sich's auf Englisch angucken.
Okay.
Auf Deutsch geht's nicht, aber Englisch reicht vollkommen. Gibt's auch deutsche Untertitel.
Gut. Dann mache ich mal weiter mit einem Film, den ich auch schon mal gesehen hatte. Ich
auch.
The Cabin in the Woods. Und ich muss sagen, ich fand ihn beim zweiten Mal um einiges besser. Ich weiß nicht, wo es lag, keine Ahnung. Beim zweiten Mal hat er mir um einiges besser gefallen. Es geht darum, dass eine Gruppe von Jugendlichen, 5 an der Zahl, einen Urlaub machen wollen in einem Ferienhaus von dem Cousin von dem einen. Und das ist halt im Wald, wie es oft ist. Und dann gehen sie da rein, dieses Ferienhaus. Und ja, es ist ein Paar dabei, dann so die Protagonistin eigentlich und einer, mit dem das Paar sie verkuppeln will, und dann der Kiffer. Und die fahren da eben alle hin und wollen so ein bisschen Spaß haben. Und man merkt aber schon am Anfang von Film, ja, irgendwie, es wird noch so eine Firma gezeigt. Man weiß nicht so, was hat diese Firma damit zu tun. Und man merkt dann relativ schnell, okay, ja, diese Firma hat irgendwas zu tun damit, dass Monster aus diesem Wald herauskommen. Nämlich, nachdem sie den mysteriösen Keller dieser Hütte gefunden haben. Und dann kämpfen diese Jugendlichen gegen diese Monster und man sieht noch etwas von der Firma. Ist ein Horrorfilm mit eben diesem Twist, dass das...
Aber eher ein Trash-Horrorfilm, zugegebenermaßen auch selbst.
Würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also ich habe ihn ja jetzt nochmal gesehen. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, ja okay. Ich glaube, das Problem bei diesem Film ist, die Idee, die Prämisse ist wirklich sehr gut. Das ist mal was anderes. Das ist
zu fröhlich und ironisch gezeigt.
Manches ist, ja, aber ich finde, das passt gut zu diesem Film. Also ich finde, der hat da so seinen eigenen Stil, der speziell ist, aber der mir beim zweiten Mal, wie gesagt, besser gefallen hat. Das Problem bei mir war beim ersten Mal, dass das Ende für mich einfach so viel kaputt gemacht hat. Das Ende, das ist einfach...
Wenn man das Ende kennt, ist der Film ganz cool.
Ja, aber ich finde, das macht auch vieles einfach... das hat für mich viel kaputt gemacht. Jetzt beim zweiten Mal schauen hat es den Film für mich besser gemacht, da ich das Ende schon kannte.
Ja, dann wird er nämlich lustig irgendwie so ein bisschen.
So teilweise lustig eben.
Man erwartet, dass man in einen Horrorfilm reingeht und er ist sehr, sehr, sehr zu einem sehr kleinen Grad gruselig und am Ende wird er so ein bisschen trashig lustig. Und wenn man aber das Ende schon kennt und nochmal reingeht, dann ist es mehr so ein Film, der sich von Anfang an auf die Schippe nimmt. So.
Ja, das stimmt.
Finde ich ganz lustig eigentlich so.
Also fand ich beim zweiten Mal auch sehr viel besser. Ein sehr erfrischender Horrorfilm, um es mal so zu sagen. Das ist wirklich mal was anderes. Ich mag ihn. Ich
hoffe, so einen zweiten Teil kommen.
Echt? Fände ich cool. Wir haben hier übrigens, das ist mir damals gar nicht aufgefallen, dass das hier der Chris Hemsworth ist. Einer der Hemsworth-Brüder. Der ja sehr berühmt mittlerweile ist.
Ist es nicht unser lieber Thor?
Ich glaube, das ist unser lieber Thor. Chris Hemsworth ist unser lieber Thor. Hat bei Cabin in the Woods mitgespielt. Ist mir damals nicht so aufgefallen, heute schon. Sehr cool. Also Cabin in the Woods für Horrorfilmfans auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das ist mal was anderes, was ihr da seht. Und auch sonst kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann machst du mal weiter mit Bloodline Staffel 1. Du hattest schon erwähnt, dass du es angefangen hast, jetzt hast du es zu Ende geschaut.
Genau.
Es ist ein Familiendrama, soweit ich weiß.
Ja, aber ein extrem cooles. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil mein Dad hat das total gehypt. Der hat die beiden Staffeln in 3 Tagen durchgeguckt.
Okay. Und ja, weil ich gehört habe,
13 Folgen,
das soll so
45 Minuten, das ist schon sportlich.
Ja, dass es so langatmig sein soll, gerade auch in der ersten Staffel, dass es erst gegen Ende gut werden soll.
Ich fand es nicht langatmig, ich fand es eine langsame Erzählweise.
Okay.
Weil es ist halt nicht immer Drama, sondern es ist einfach manchmal auch einfach nur so nicht viel gut, aber so. Es ist schwer zu erklären, aber es schildert halt die Leben, die einzelnen Charaktere in der Serie haben. Und es wird schon ganz am Anfang gesagt, die Familie ist keine schlechte Familie und sie sind keine bösen Menschen, aber sie haben was Schlimmes getan, um Sachen besser zu machen, und das hat zum Tod ihres Bruders Danny geführt.
Mhm.
Beziehungsweise sie haben ihn umgebracht.
Ist das jetzt schon ein Spoiler gewesen?
Nee, das wird ganz am Anfang schon gezeigt.
Okay.
Ich glaube sogar schon erste Folge. Und im Prinzip wird erzählt, wie es dazu gekommen ist, weil am Anfang kapiert man nicht, warum. So, und dieser Stimmungswechsel ist extrem krass. Es ist immer so, okay, er ist total lieb, okay, er ist der Ultra-Arsch. Okay, er ist eigentlich wieder ganz cool. Oh mein Gott, das passt gar nicht zur Familie und so. Das ist extrem, extrem wechselhaft, aber extrem gut. Ben Mendelsohn spielt Bruder Danny.
Mhm.
Damit meine ich keinen Mönch, sondern einfach nur den Bruder, der Danny heißt. Und es ist eine relativ krasse Besetzung. Und sie läuft aktuell noch und die zweite Staffel ist jetzt auch schon draußen.
Mhm.
Und
ja, so viel zu Bloodline, oder? Aber es hat dir gefallen auf jeden Fall.
Ich fand's cool, ja.
So, dann habe ich einen komplett aktuellen Film gesehen, der ist gerade erst rausgekommen, frisch ins Kino rein. Ich habe ihn gesehen, Independence Day, Wiederkehr. Ja, auch 1:1 übersetzt, bis auf den Independence Day. Von Roland Emmerich.
Unabhängigkeitstag, Wiederkehr, yeah!
Von Roland Emmerich, spielt genau 20 Jahre nach dem ersten Teil. Der erste Teil hat, wie gesagt, am Independence Day 1996 gespielt und der spielt jetzt am 4. Juli 2016. Das ist die erste Fortsetzung, die Roland Emmerich gedreht hat. Ich habe auch 1-2 Interviews mit ihm gesehen. Er ist sonst nicht so der Freund von Fortsetzungen und hat das jetzt auch nur aufgrund dessen gemacht, dass er sich schon immer überlegt hat, wenn er eine Fortsetzung macht, dann hier bei Independence Day, weil der technische Fortschritt ihm einfach das erlaubt umzusetzen, was er damals nicht konnte. Und das macht er auch. Damals gab es noch echte Requisiten, damit haben sie aufgehört. Weil sowas braucht man heutzutage nicht. Das ist ein pures CGI-Feuerwerk. Man muss aber auch sagen, es sieht wirklich gut aus. 1-2 Mal sieht man Greenscreen und so was, aber sonst sieht das wirklich gut aus. Ich habe den auch in 3D gesehen, sieht auch schnieke aus in 3D. So, jetzt aber hier mal Tacheles reden. Das Ding ist ein Action-Feuerwerk, 2 Stunden. Ich war mit meinem Dad im Kino, mein Dad kam raus und ich habe ihn gefragt, weil er war Fan vom ersten Teil, also er mag den ersten Teil sehr. Und seine erste Antwort, als ich ihn gefragt habe, wie er ihn denn fand, war kurzweilig. Also nicht irgendwie gut oder sowas, sondern kurzweilig. Und das passt auch für diesen Film. Die 2 Stunden gehen recht schnell rum, aber ja, man hat halt viel Action gesehen. Also die Charaktere sind, es sind ein paar Charaktere aus dem ersten Teil da, den ich übrigens nicht gesehen habe, muss man dazu zu sagen.
Say what?
Aber es war immer so, man wusste, wenn ein Charakter aus dem ersten Teil da war. Und ich glaube auch, hat auch mein Dad gesagt, für ihn war es dann so, ah cool, dieser Charakter ist wieder da. Aber
im Endeffekt so eine Art Cameo-Film fast.
Ja, die hatten dann auch Rollen, wichtige Rollen, aber es war nie so, dass du wirklich wissen musstest, was sie im ersten gemacht haben. Weil das wurde dann nochmal im Nebensatz gedroppt.
Ja, gut.
Du wusstest dann halt in der Hintergrundstory, aber das
muss. Der Film ist ja, also der Originalfilm ist ja schon noch echt alt.
Ja, 20 Jahre.
Ja.
Und der Originalfilm, was mein Dad auch schade fand, im Originalfilm war Will Smith dabei. Den sieht man jetzt einmal als Gemälde an der Wand. Weil ein Schauspieler spielt seinen Sohn, der jetzt im Mittelpunkt steht.
Und das ist dann, Gott sei Dank nicht Jaden Smith.
Nein, Gott sei Dank nicht. Wow, Gott sei Dank gewesen. Nicht. Nein, das wäre sehr schlecht. So, allerdings hat der Film so ein paar Probleme. Erstens, also es kommt halt einfach, die Story ist relativ gleich. Und es ist alles etwas belanglos, um es mal so zu sagen. Also von einem Charakter stirbt die Mutter. So, das ist jetzt komplett random gesagt. Sie stirbt und als schon die Aliens da sind. Und das ist so, oh, er ist so mega traurig. Und dann kommt sein bester Kumpel, mit dem aber sehr lange verstritten ist. Und sagt so, ey, ich weiß, wie du dich fühlst. Das wird schon wieder. Und dann er so, okay. Und dann ist er drüber hinweg. Also, so werden dort halt Tode behandelt. Ich habe mich am Anfang schon, ich habe mich zwischendrin schon gefragt, stirbt hier überhaupt irgendjemand? Weil das so konsequenzlos alles war und weil sie es halt immer auf den letzten Drücker noch geschafft haben. Und damn ist dieser Film vorhersehbar. Ich saß wirklich ein, zwei Mal im Kino. Also es gibt diese klassische, ah, sag meiner Frau, bevor ich sterbe, ich liebe sie.
Oder stirbt wohl nicht.
Ja, und dann stirbt er doch nicht. Oh mein Gott. Oder so, oh mein Gott, zwischen dem entsteht bestimmt eine Romanze. Es entsteht eine Romanze. Oh, das ist der lustige Sidekick. Ah ja, er ist wieder lustig. Und da war wirklich so ein Ding, da ist irgendwie so Dad und Tochter und der Dad will gerade irgendwie so was Heldenhaftes machen und sie so, ja, voll krass, dass du hier so die Welt retten willst und er so, ich rette nicht die Welt, ich rette dich. Und den hast du bestimmt auch vorher gesehen. Also, also dialogtechnisch ist das halt jetzt nicht so super. Ich würde sagen, schaut ihn euch eher nicht an. Das kann man auch zu Hause nachholen, weil das ist eine Menge Geld für einen 3D-Film.
Ich glaube, der ist sogar schlechter bewertet als House of Wax, kann das sein?
Der ist schlechter bewertet als House of Wax, ja, auch Metascore-mäßig. Das muss man erstmal schaffen. Hut ab, Roland
Emmerich. Traurig.
Unser Mann in Hollywood, gut gemacht. Dann machst du weiter und zwar
Repo Man. Und zwar der Film heißt Repo Man.
Ein alter Film?
Oder nein, 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 Repo Man. Repo, nicht Repo Man, sondern Repo Man. Der ist mit Jude Law und Forest Whitaker.
Ganz coole Besetzung, ja.
Ja, extrem cool. Und das Lustige ist, dass die spielen im Prinzip 2 Leute, die Leuten Organe klauen und das auch dürfen.
Sorry, ich fand es nur lustig, der hat den gleichen Metascore wie der neue Independence Day.
Nee.
Metascore, IMDb-Score nicht.
Achso,
Metascore
krass, von den Kritikern. Weil der ist echt nicht so schlecht eigentlich. Also es geht halt darum, das ist so ein bisschen in der Zukunft und dort gibt es halt Firmen, die im Prinzip so künstliche Organe herstellen können und für die Leute, die es nicht bar zahlen können, also so 500.000 Euro für eine neue Leber, die können es auf Raten zahlen. Und wenn sie diese Raten nicht mehr zahlen können, dann kriegt die Bank das Organ wieder zurück, beziehungsweise dann kommt jemand, betäubt dich und schneidet dir das Ding einfach raus und dann stirbst du und das heißt, du hast einen Unfall gehabt. Und das weiß jeder und das ist in Ordnung so. Und das ist eine Repossession, also Repo Man. Und Jude Law spielt halt einen, der in einer Aktion sein Herz verliert und ein neues braucht und er kann es wieder nicht zahlen und er ist von dem besten Repo Man heruntergefallen zu einem der Leute, die getötet werden sollen.
Ich finde es gerade so interessant. Ich habe Jude Law nämlich echt im Kopf so als den Watson bei den Sherlock Holmes Filmen und die dann hier so auf dem Cover als so ultra badass zu sehen, passt für mich gerade nicht so ganz.
Es passt schon. Also,
Im Film schon.
Okay. Weil die beiden spielen 2 Leute, die unglaublich Spaß an Gewalt haben. Das ist ganz lustig so. Also am Anfang lauert er so einem Typen auf und dann, der kommt total besoffen mit so einer Ollen in seine Penthouse-Wohnung so und die beiden sind so kurz davor halt zu. Und er so, ja, ganz kurz, tasert ihn, er fällt zu Boden und er schneidet ihn halt einfach instant auf und hat so Kopfhörer drauf und läuft so chillige Musik und es ist so fast Hannibal-mäßig, weil er schneidet ihn so gemütlich auf und nimmt dann so einen riesen Block Metallleber raus und die Frau so, und will ihn dann irgendwie angreifen, er erschießt sie einfach und dann ist sie so, I don't give a shit und geht dann einfach so. Dann hat zwei Leute umgebracht und hat so ein blutiges Stück Metall in seiner Tasche, denkt sie so,
I don't give a shit. Um es kurz zu fassen, wem würdest du den Film empfehlen?
Leute, die auf Twists stehen. Der Film hat einen der krassesten Filmtwists, die ich je gesehen habe.
Okay.
Einer der unangenehmsten, aber coolsten. Und jetzt möchte ich ranten.
Es geht nämlich um Much Wow.
Such Crap. Und mein Crap der Woche war vor 10 Minuten.
Wow, danke.
Nein, mein Crap des Monats ist Ted 2. Scheiße, ist dieser Film bekackt. Das ist wie wenn jemand einen Film dreht, überhaupt keine Ahnung vom Filmdrehen hat, so ein Party-Pumper-Boy ist und so richtig stumpfen Humor hat und sich dann eine gute Besetzung holt und ganz viel Geld und dann einen Film dreht. Und so ist dieser Film. Und er ist mit Seth MacFarlane, Mark Wahlberg und Amanda Seyfried. Und dieser Film ist nur scheiße. Darf ich
ganz kurz was dazu sagen? Der ist ja auch von Seth MacFarlane, dem Family Guy-Typen.
Es ist Family Guy, nur als Spielfilm.
Das Ding ist, Ted 1 fand ich zum Beispiel ganz okay. Der war in Ordnung, ja. Und A Million Ways to Die in the West fand ich schon komplett schrecklich. Also da trifft bei mir das zu, was du jetzt bei diesem Film empfindest.
Also Ted 2 ist wirklich unerträglich.
Das habe ich mir die ganze Zeit
Ich fand den ersten Film schon nicht so cool. Also, ja, also fand ich okay. Oh mein Gott, Leute, ey, lass Übernachtung machen, lass Ted 1 gucken. Und ich dachte mir so, nee, lass mal bitte nicht machen so, lass mal irgendwas anderes gucken. Oder ich komme halt einfach nicht, I don't give a shit. Und das haben wir halt bei der Abifahrt auf der Rückfahrt Ted 2 geguckt. Und ohne Scheiß, wir waren alle sogar nüchtern. Und wir waren alle nicht verkatert und saßen im Bus drin, hatten sogar relativ gute Laune. Wir waren sogar wach. Und wir sitzen so da und selbst die Leute mit dem stumpfesten Humor konnten nicht lachen. Wir saßen so drin und dann kam halt irgendein Joke und du hast so, das ist wie bei so einer Sitcom, fehlt so dieses Lachen im Hintergrund.
Oh, das erinnert mich sehr stark an Avengers Age of Ultron, als wir so im Kino saßen und einfach bei den Jokes, wenn du gemerkt hast, dass im Film auf einmal eine Pause ist, dass dir vorher nie aufgefallen ist, weil alle Lachen einfach Stille war. Ja, das genau.
Das war sehr unangenehm. Aber bei Ted 2 ist es wirklich alle 2 Minuten und es ist so ultra stumpf. Es wird immer, immer schlimmer so. Und zum Beispiel ganz am Anfang fällt der Schauspieler, kann planen, wie er heißt, der Kumpel von Ted, fällt halt in so einen Riesenhaufen Samenspenden. Mm. Ist halt voll. Und dann kommt zu mir hin so, Foto gepostet, like, Hashtag voll mit Sperma, keine Ahnung. Und alle so,
lustig, Herr Paschulke.
Und dann irgendwann kommt die gleiche Szene, wo er halt so eine fette Penisbong im Mund hat.
Okay.
Und halt gerade Bong raucht, aber es ist halt so ein riesiger Tonpenis so. Und dann kommt Mark Wahlberg, macht ein Foto davon. Hashtag, I like penises, lustig. Und du kannst dir vorstellen, du sitzt im Kino und dann so die 15-jährigen Jungs hinter dir, die lachen sich einen ab und wanken sich drauf ein. Mhm. Die Mädchen denken sich schon so, Und die Rednecks, die ganz hinten hocken und total voll sind, die lachen sich kaputt. Und alle anderen denken sich nur so, fuck, ich würde mich gerne umbringen oder einfach gehen. Aber ich habe 10 Euro für den Scheiß gezahlt.
Das habe ich mir bei Kindsköpfe 2 gedacht.
Den habe ich nicht gesehen. Aber ohne Witz, Ted 2 ist einer der schlimmsten Filme, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Vor allem, weil er ist so erfolgreich. Fuck, der hat so viel Geld eingespielt und es ist so ein Ultrarotz. Es ist wirklich so der Bodensatz der Filmgesellschaft. Wenn Hollywood einen behinderten Bruder hat, der feiert dann Ted 2.
Hollywood hat aber vielleicht jetzt einen guten Bruder, in Form von einer Frau, also eine gute Schwester.
Hat einen extrem guten Bruder in Form von einer Frau.
Es ist eine Schwester.
Der auch die Mutter und die Tochter war.
Nämlich Marin Ade. Sie ist die Regisseurin von meinem Much-Wow-Film Toni Erdmann. Toni Erdmann ist ein deutscher Film.
Gibt's ein Erdmännchen?
Nein, der hat in Cannes abgesahnt wie zuvor noch kein anderer. Es gab Standing Ovations nach diesem Film. Der hat einen Metascore von 92, also von Kritikern. ein 8,8er IMDb-Score, und den darf man aber nicht so zählen, weil es sehr wenige Votes sind, weil IMDb eben in Deutschland jetzt selber nicht so krass populär ist. Aber, also, ich war im Kino hier in der Schauburg in Karlsruhe, also falls ihr aus Karlsruhe kommt, bitte Schauburg gehen, ist ein sehr schönes Kino und sollte man fördern.
Ein Klassiker.
Ja, dieser Film ist ab 12 Jahren freigegeben, geht 2 Stunden 45, also fast 3 Stunden, das ist auch eine Menge, die man da sitzt. Und es geht eben darum, ein Mann, der mittlerweile alleine wohnt, ist so um die 60 oder sowas, vielleicht ein bisschen älter, ist Lehrer und er hat eigentlich nur noch seinen Hund, ist von seiner Frau getrennt und seine Tochter kommt jetzt halt mal zu Besuch und die ist in den 30ern.
Ja, ist zufälligerweise Toni Erdmann?
Nee, heißt er nicht.
Ah.
Und
erster Twist.
Seine Tochter kommt zu Besuch und die ist halt voll das Arbeitstier und die arbeitet zurzeit in Bukarest und muss auch die ganze Zeit ist nur am Telefonieren und so weiter, weil sie hat bald Geburtstag, deswegen ist sie jetzt gerade mal zu Besuch. Und ja, er hat wie gesagt nur noch seinen Hund und sein Hund stirbt dann. Das ist der erste kleine Spoiler, aber das passiert nach relativ kurzer Zeit. Und er besucht dann seine Tochter spontan in Bukarest fängt sie aber bei so einem Geschäftsmeeting ab. Allerdings macht er das nicht als er, sondern als sein alter Ego Toni Erdmann. Er macht sich dann so Fake-Zähne rein und nennt sich eben Toni Erdmann und ja, versucht einfach so bestimmte Momente einfach so ad absurdum zu führen. Und sie nimmt ihn dann für ein paar Tage bei sich auf und nimmt ihn auch so zu Geschäftsessen und sowas mit. Und er will halt eigentlich nur Spaß haben. Also er versucht sich immer einen Spaß draus zu machen, allerdings nicht so, wäre jetzt voll lustig, wenn ich das Glas umkipp und der irgendwie nass wird, so Spaß, sondern einfach...
Schöne Momente Spaß.
Schöne Momente Spaß. Und er macht das aber so schön. Ein Satz. Dieser Film ist so erfrischend, comedy-mäßig, weil ich in letzter Zeit selten eine Komödie gesehen habe, die komplett ohne Lacher auskommt, die aufgrund von Klischees, die ins Lächerliche gezogen werden oder die benutzt werden, auskommt. Oder sowas. Ja, also nicht so, es ist kein Pipi-Kaka-Humor und es ist kein Humor, der auf Klischees basiert. Also, irgendwie der Schwarze isst Chicken, Sondern es kommt komplett ohne aus. Es ist eine sehr intime Story zwischen einer Tochter und ihrem Vater und die Leute haben im Kino geklatscht, mitten im Film. Es gab Szenenapplaus und ich habe selten so lange am Stück gelacht, lauthals am Stück gelacht im Kino. Und ich habe selten so einen absurden Film gesehen. Also der Film ist komplett absurd. Jetzt nicht so, dass man sich denkt, was ist das für eine kranke Scheiße. Es ist schon weird, aber auf so eine sympathische Art und Weise. Das ist was ganz, ganz Spezielles. Und wenn es bei euch irgendwie in kleineren Kinos läuft, der wird nur in kleineren Kinos laufen. Ich würde euch empfehlen, den anzuschauen. Erwartet hier keinen normalen deutschen Humor, keinen Schweighöfer- oder Schweigerfilm. So, das sind Männer, das sind Frauen, die sind so unterschiedlich, Das ist was sehr Eigenes. Das war gerade Schweighöfer
und Schweigerfilm. Best comparison ever. Das sind Männer, das sind Frauen,
Ja,
das sind Schlimme ist, das ist halt wirklich so. Also ja. Nicht, dass sie...
Dass es so ist, sondern dass es in den Filmen so ist. Ja. Toni Erdmann, sehr erfrischend und auf jeden Fall mein Match-Wow des Monats. So, da ich leider weg muss, war es das auch schon mit dieser Folge des Dorfkino-Podcasts.
Tschüss, ne?
Ja, ne, wir noch ein bisschen ausführlicher. Wir sagen immer danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr diese eine Stunde, über anderthalb Stunden zugehört habt. Ihr habt jetzt sozusagen gerade einen Film gehört.
Genau.
Nun, Podcast
war. Ja, 2/3 von Toni Erdmann fertig.
Ja, 2/3 von Toni Erdmann fertig.
Ja.
Investiert doch das letzte Drittel darin, eine Kinokarte zu kaufen für Toni Erdmann. Würde ich euch empfehlen.
Oder investiert die Zeit, um auf unsere anderen Kanäle zu gehen und dort zu abonnieren, wenn ihr uns weiter noch hören wollt.
Genau, ihr könnt uns erstens hier natürlich abonnieren, dann haben wir noch Facebook, wo wir mal ab und zu so ein bisschen was machen, mal schauen.
Ja.
Dann hat der liebe Tim hat noch einen YouTube-Kanal, wo er Let's Plays macht. Jetzt ist er wieder ein bisschen aktiver,
ja.
Unter anderem Borderlands und demnächst auch Lego Star Wars, wie ich gehört habe. Genau,
wenn ich meinen PC aufgerüstet habe, weil traurigerweise kann mein PC das neue Lego Star Wars nicht. Aber nicht erschrecken, nicht sagen, oh, er hat so einen beschissenen PC, er muss super arm sein und total der behinderte Mongo, sondern... Das Spiel sieht unglaublich geil aus. Es sieht unglaublich gut aus. Deswegen Ja. Don't shame on my computer.
Dann habe ich noch einen Podcast mit zwei anderen Freunden. Das ist der Pixel-Stammtisch. Da reden wir über Gaming-News und was wir so gesehen und gespielt haben.
Und er hat einen YouTube-Kanal namens flixblog.de, der beachtungswürdig ist.
Danke sehr.
Und abonnementwürdig ist.
Ja, alles verlinkt bei uns auf der Homepage www.dorfkino-podcast.de. Ja, wir danken euch fürs Zuhören. Würden uns freuen, wenn ihr in ungefähr einem Monat wieder einschaltet, wenn es heißt Dorfkino, und wünschen euch eine gute Zeit und bis dahin, ciao.
Habt einen schönen Abend.
Tschüss.